Also ich bin der Arte Fressin, in der Nikola eingeladen, hier mein Buch vorzustellen, meine Gedanken zu referieren zu einer Alternative. Diese Alternative nennt sich die bedürfnisorientierte Versorgungswirtschaft und ist als Buch erhältlich bei Amazon und in einer neueren Fassung auch unter www.stadtkapitalismus.blogspot.de im Internet abrufbar. Ja? Und dann kapitelweise das Buch anschauen. Ich bin an sich ausgebildeter Ökonom und Soziologe und habe jahrelang mit der Kritik des Kapitalismus auseinandergesetzt und habe mich dann entschlossen, eine Alternative zu konzipieren. Warum? Dazu kommen wir später. Ich habe da einen Vortragsleitfaden ausgeteilt. Man kann sich auf der zweiten Seite ein bisschen was notieren, wenn man will, also das. Und wir können dann noch jeden Block, das ist so ein Blöckchen unterteilt, können wir dazu diskutieren oder Fragen zum Verständnis erläutern und das so irgendwie strukturiert durchgehen. Wichtig ist mir, dass wir erst einmal ganz klar werden, wenn man so eine Alternative vorstellt, und das ist mir ganz wichtig, und da werden wir uns vielleicht längere Zeit aufhalten, was ist eigentlich der Ausgangspunkt? Es gibt ja eine Menge alternativer Konzepte. Ja? Und man kann sich Sorgen machen um die Natur, na, dann wird man Alternative entwickeln, wie ist die Natur besser zu erhalten, zu pflegen. Oder man macht sich Sorgen um die Religion, um die Werte und um die Moral der Menschen, da wird man Alternative konzipieren, die ganz anders ausschaut wie meine. Ja. Also das, man kann eine Kritik am Kapitalismus haben, und die Alternative kann ganz anders ausschauen wie meine. Und deshalb will ich noch einmal kurz den Ausgangspunkt, meine Kritik am Kapitalismus referieren, dass man dann meine Alternative versteht. Ja. Ich habe dazu ein Zitat herausgenommen aus einem Buch von Ernst Wagemann. Es ist schon ein älteres Buch, aber es passt so sehr gut einleitend die Widersprüche, die Verrücktheit des Kapitalismus zusammen. Ja, ich lese es kurz vor. Ein Kind fragt seine Mutter, warum können wir nicht heizen? Die Mutter sagt, weil wir keine Kohle haben. Das Kind fragt weiter, warum haben wir keine Kohle? Die Mutter sagt, weil dein Vater arbeitslos ist. Kind, warum ist Vater arbeitslos? Mutter, weil es zu viel Kohle gibt. Ich habe das Zitat auch im Buch drinnen. Es ist mir insofern ein gutes Zitat, weil es eines zeigt, der Kapitalismus ist an sich keine Mangelökonomie. Das heißt, es gäbe ja genug Kohle zum Heizen. Ja. Wieso kommen nicht alle Leute dazu? Die Frage. Also es ist der Kapitalismus eine Gesellschaft, wo die nicht eigentlich kann Mangel produziert und dennoch produziert sie eigentlich Armut. Also von den Gütern her produziert sie keinen Mangel, aber dennoch produziert sie Armut. Das klingt komisch, aber es ist eine Absurdität, ist aber ganz konsequent in der Logik des Kapitalismus. Ja. Warum ist das so? Warum ist das so? Und dazu habe ich ein paar Thesen einmal angeschrieben. kann man mitlesen. Was ist eigentlich, was sind die wesentlichen Grundbestimmungen des Kapitalismus? Was unterscheidet diese Gesellschaft von anderen? Wenn ich jetzt sage Kapitalismus, verwende ich auch das Wort Marktwirtschaft synonym. Es gibt Leute, die unterscheiden das. Ich werde dazu später noch was sagen, aber für mich ist das das Gleiche. Ja. Das Wesentliche dieser Ökonomie sind einmal Privateigentum, gut, das hat es früher auch gegeben. Aber nicht in der Form, wie es im Kapitalismus gibt. Ich sage es gleich. Bei der nächsten These wird das deutlich. Das ist eine Tauschwirtschaft, gut, das hat es früher auch gegeben. Ja. Aber wesentlich ist zusätzlich zum Kapitalismus, dass es da Lohnarbeit gibt, das hat es früher nicht gegeben. Also in den früher meine ich unter Feudalsystem oder Sklavenhaltergesellschaft oder so. Lohnarbeit ist ein Spezifikum des Kapitalismus. Ja. Und Geld hat es früher auch schon gegeben. Aber nicht Geld als Kapital. Ja. Das sind also Grundbestimmungen des Kapitalismus. Das gehört alles zusammen. Worauf kommt es im Kapitalismus an? Es kommt auf Vermehrung von Kapital an. Reichtum erscheint zwar, Marx sagt, beginnt es ja Kapital, also erscheint als ungeheure Warensammlung. Ja. Wieso sagt er erscheint? Weil, ja, im Grunde genommen sieht man, schau, wenn es voll mit Waren und überall geht es um Waren. Ja. Da. Aber worum geht es denn eigentlich? Es geht nicht in erster Linie um die Ware, sondern es geht ums Geld, das man aus dem Warenverkauf erlöst. Es geht darum, und dieser Verkauf wird auch nicht um des puren Verkaufes willen gemacht, dass der andere zu was kommt, sondern man will mit dem Verkauf mehr Geld erlösen, als man vorher ausgegeben hat für die Ware. Es ist ein simples Prinzip, aber es ist das Prinzip, worum es geht im Kapitalismus. Aus Geld mehr Geld machen. Und Waren sind dazu nur das Mittel dazu. Ja. Und wer, jetzt kommen wir wieder zurück zum Privatkapital, über Privatkapital, also Privateigentum in Form von Kapital verfügt, kann andere, die das nicht besitzen, für die Vermehrung seines eingesetzten Kapitals arbeiten lassen. Es gibt eben Unternehmer oder Unternehmen, ja, die mehrere Besitzer haben, ja, und die können ihr eingesetztes Geld vermehren, indem sie in der Produktion jemand anderen die Lohnarbeit arbeiten lassen, die das dann bewerkstelligen, dass aus Geld mehr Geld wird. Aber das realisiert sich erst am Markt. Solange die Lohnarbeit nur das Produkt hergestellt hat und es noch am Lager liegt, passiert überhaupt nichts. Ist noch gar nichts passiert mit Geld. Ja. Ist es nur immer Ware. Passieren tut es erst dann am Markt, wenn die Ware tatsächlich verkauft werden kann. Und zwar zu einem Preis, der dann den Mehrwert bzw. Den Profit einfährt. Also das sind wesentliche Sachen. Ein Fortschritt des Kapitalismus ist zum Beispiel die Freiheit, die ja in der Verfassung drinnen steht in dem Zusammenhang. Wenn man die Freiheit, die ja viel zitiert wird, überall ist die Freiheit. Also sowohl von kritischen Leuten, die wollen immer die Freiheit, und Kapitalismus ermöglicht die Freiheit nicht. Die Freiheit, die der Kapitalismus meint und die auch in der Verfassung drinnen steht, ist, dass sich jeder gemäß seines Privateigentums auf dem Markt seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Es gibt keine Sklaven in dem Sinn. Also, manche sagen, es gibt die Lohnsklaven, ja. Aber da passiert immer noch was vorher, dass jemand seine Arbeitskraft anbietet und verkauft. Er wird nicht gezwungen zur Arbeit, sondern er bietet seine Arbeit an. Ja. Das ist auch bei der Leibeigenschaft. Leibeigenschaft ist es auch nicht, dass die Leibeigenen frei waren. Die waren unterworfen dem guten Feudalherrn. Also das hat es damals auch nicht gegeben. Das war eine Errungenschaft damals der Französischen Revolution etc. etc. Diese Ketten zu sprengen und eben Freiheit für jeden einzuführen, so wie ich es jetzt eben gesagt habe. Also das ist der Kern der Freiheit im Kapitalismus. Ja. Mal weiter, die nächste These. Arbeitsplatz und Lohn, die Existenzgrundlagen der Arbeitnehmer, sind für den Kapitalisten Kostengrößen. Dies impliziert einen Interessensgegensatz. Die Kosten gilt es im Verhältnis zum erarbeiteten Wert der Ware zu minimieren, um Profit zu erwirtschaften, welche ökonomisch notwendig sind, um das Kapital zu erhalten und zu vergrößern. Dies bedeutet für die Lohnabhängigen ein Lohn, der bei den meisten gerade für die Erhaltung der Arbeitskraft reicht. Also im Großen und Ganzen bedeutet es Armut in Relation zum produzierten Reichtum. Gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen, ständige Gefahr, durch den Verlust des Arbeitsplatzes in Existenznot zu geraten. Also, es entsteht beim Produzieren, beim Reproduzieren dieser Gesellschaft entsteht ein eklatanter Interessensgegensatz. Auf der einen Seite der Unternehmer, die Unternehmen, für die die Arbeitskraft ein Kostenfaktor ist, den es möglichst gut einzusetzen gilt, ja, um daraus möglichst viel Mehrwert rauszupressen. Ja. Und auf der anderen Seite von den Lohnabhängigen her ein Verdienst, auf den derjenige, diejenigen angewiesen sind, ja, Existenzgrundlage, den sie natürlich höher haben wollen, meistens als es der Kapitalist, der Unternehmer zulässt. Das ist ein Interessensgegensatz. Ja. Übrigens zu den Begriffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die also so hinlänglich in der sozialen Marktwirtschaft verwendet werden, das stellt das Verhältnis auf den Kopf eigentlich. Ja. Es ist derjenige, der seine Arbeitskraft beibietet, der gibt Arbeit, ja, und der Unternehmer nimmt die Arbeit. Ja. Also es gibt sehr viele Umdrehungen, ideologische Umdrehungen, ja, auf die man nicht hineinfallen sollte. Das eine ist die Freiheit, das andere ist, das sind solche Begriffe. Ja. Rationalisierung zum Beispiel ist ein Moment, das bedeutet also mehr zu produzieren, effektiver zu produzieren, mit weniger Arbeitseinsatz vielleicht sogar, ja, ist in einer vernünftigen Gesellschaft anzustreben. Man gewinnt mehr Zeit für sich. Im Kapitalismus verkehrt sich das wieder. Ja. Rationalisierungen werden gefürchtet, also natürlich gewünscht von Unternehmern, aber gefürchtet von den eigentlich Produzierenden. Die gewinnen dadurch vielleicht mehr Zeit, weil sie entlassen werden, gekündigt werden, ja. Aber die Zeit ist für sie eigentlich verlorene Zeit. Ja. Nicht? Also im Grunde genommen, ein Arbeitsloser ist nicht glücklich, dass er so viel Zeit hat, finde ich, die meisten zumindest. Nicht? Warum, wissen wir nicht, wenn man, er will arbeitslos werden, von sich aus. Ja. Ich meine, wenn man die Arbeitslosenunterstützung, unser Witz, ja, ich meine, da kann man ein schlechtes Recht leben. Ja. Und ewig kriegt man die auch nicht. Wichtig ist der Satz, welche die Profite, welche ökonomisch notwendig sind. Das wird ja immer wieder gesagt, auch von Kritikern, wieso Profite? Es gibt doch auch mit weniger oder überhaupt keinen Profiten, was brauchen wir die Profite? Leider ist es so, dass im Kapitalismus Profite eine Notwendigkeit sind fürs Unternehmen. Das ist jetzt nicht die Gier, die da die Unternehmen treibt, also die Unternehmer, sondern die sind auf Profite angewiesen, damit sie am Markt überleben. Ein Unternehmen, das zu geringe Profite macht oder keine Profite macht, ist zum Untergang verurteilt. Deshalb kann man sagen, Profitgier ist systemimmanent, aber ist keine moralische Verwerfung des Kapitalismus, ist das klar. Kapitalismus sind profitgierig, weil es ökonomisch notwendig ist, aber nicht, weil sie so gierige Menschen sind, so bissgierige, die da nicht genug kriegen, den Hals. Da kann man darüber noch diskutieren später. Ja. Ich mache jetzt nur die Thesen zu Ende. Ja. Weiter einen komischen Widerspruch, der sich daraus ergibt. Wenn ich den, worauf die Unternehmer sind interessiert, dass sie Waren verkaufen. Letztendlich sind die Konsumenten, ja, die Letztverbraucher, die größte Käufergruppe. Und gerade dieser Käufergruppe wird ihr zahlungsfähiges Einkommen versucht immer zu reduzieren. Ja? Das heißt, in der Tendenz beschränken die Kapitalisten eigentlich die Zahlungsfähigkeit, auf die sie angewiesen sind. Ja? Ich meine, ich werde jetzt öfter Griechenland als Beispiel nehmen, das was die dort vorhaben, ein Verarmungsprogramm. Ja. Es ist auch selbst sehr vielen marktwirtschaftlichen Ökonomen klar, dass dieses Verarmungsprogramm, das dort passiert, den dortigen Kapitalismus nicht auf die Beine verhilft, ja. Und den Unternehmern nicht großartige Aufschwingen bescheren wird. Ja. Also das ist ja eine Sache, die im Kapitalismus immer wieder vorkommt. Kommt dann später zu, auch die Krisen gehören dazu. Nächste These, die Kapitalisten liefern sich auf dem Markt einen Kampf um Profite. Mit allen Mitteln versuchen sie, sich in der Konkurrenz zu behaupten. Die Leidtragenden sind dabei nicht nur die unterlegenen Kapitalisten, sondern vor allem die Lohnabhängigen. Es gibt noch andere Leidtragende auch, weil das mit allen Mitteln, die sie versuchen, sich in der Konkurrenz zu behaupten, bedeutet auch einiges für die Qualität der Waren. Denken Sie nur an die Ernährung oder so, an die ganzen Lebensmittel. Was da, ich möchte gar nicht wissen, was ich da esse, was da alles drinnen ist, damit das, weiß ich, wie günstig produziert werden kann und lang hält und was weiß ich. Ja. Also es geht das Ganze auf die Gesundheit, auf die Umwelt, ich beschreibe das eh im Buch. Ja. Das Ganze hat seinen Ausgangspunkt in dem Kampf und Profite in der Konkurrenz der Kapitalisten. Ja. Es war ja vor einiger Zeit der Wolfgang Bechner hier, der über diesen ökonomischen Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck referiert hat. Das mag alles stimmen, was er referiert, das war sehr interessant. Nur was mir, es ist irgendwie rausgekommen, irgendwie sind wir da selber schuld. Wenn wir unsere Ernährung umstellen, dann gibt es das nicht so. Wir ernähren uns vielleicht falsch. Oder so ist zum Schluss gekommen. Ich will mir jetzt nicht so viel da Falsches unterstellen oder was auch nicht gesagt. Aber so ist mir das vorgekommen. Also überhaupt nicht hat er den Ausgangspunkt dieser Misere eigentlich erwähnt. Diese teilweise diese Naturbeschädigung, ja, die passiert, ja, die hat eben den Ausgangspunkt darin, dass man versucht, mit der Natur Geschäfte zu machen, ja, und aus der Natur Rohstoffe herauszuholen und damit Geschäfte zu machen. Ja. Und also eine Änderung dieses Prinzips, also dass man die Natur mehr achtet und sich. Es geht nur, wenn man halt dann auch diese Bedingungen verändert, sonst wird es da nicht sehr viel tun. Ja. Darum auch die Deutschen heute beschlossen, okay, es hat lang gebraucht, aber offensichtlich machen sie zwar schon wieder den Gedanken, den fortsetzenden Gedanken, halt, wir sind die Ersten, die jetzt voll auf Anti-Atom setzen. Wir bieten Technologien für andere Energiegewinnungen an. Wir hauen unsere Forschung auf das, ja, und machen ein Geschäft draus. Das wird uns gelingen. Ja. Also der Gedanke ist jetzt nicht, ja, okay, damit jetzt haben wir das los und wir werden uns jetzt da energiemäßig bescheiden oder irgend sonst was oder wird halt die Energiewirtschaft dann absammeln, wenn sie halt nicht so viel Profite machen und so. Nein, der Gedanke ist umgekehrt. Wir werden jetzt mit Alternativen noch viel mehr Profite einfahren. Ne? Das werden wir verkaufen weltweit. Wir sind stark, wir sind ökonomisch stark. Das machen wir jetzt. Also das Alternative auch als Geschäft zu betreiben. Gut, jeder Kapitalist produziert gemäß seinen Profitüberlegungen für den Markt. Weder der tatsächliche Bedarf noch die vorhandene zahlungsfähige Nachfrage interessieren den einzelnen Kapitalisten. Ohne Rücksicht auf Verluste nimmt er Kredite auf, produziert und bietet an. Auf dem Markt wird sich erweisen, ob sich das gelohnt hat. Das heißt, es ist eine Gesellschaft, in der Privateigentümer unabhängig voneinander arbeitsteilig produzieren, manche auch das Gleiche, auch genau dasselbe in Konkurrenz zueinander. Auf Teufel komm raus, konkurrenzieren sie miteinander, nehmen Kredite auf, damit sie möglichst preiswert oder gut die Waren am Markt anbieten können, dann letztendlich zu einem konkurrenzfähigen Preis. Das machen alle und dann am Markt stellt sich dann heraus, weil erst am Markt stellt sich heraus, das bespreche ich ja vorher nicht, am Markt stellt sich dann heraus, na gut, es gibt sogar ein Kartellverbot, ja. Ob das jetzt immer so ist, aber jedenfalls, man kann auch nicht davon ausgehen, dass es jetzt innerhalb der Kartelle, so, die sind nach wie vor Konkurrenten zueinander. Ja. Also ich möchte da nicht meinen, dass die gesicherte Existenz haben für Jahre hinaus. Nein, das ist ein ständiges Konkurrieren am Markt gegen andere. Ja. Und sie nehmen halt Kredite auf. Also wieso nehmen sie Kredite auf? Das ist unbedingt notwendig, damit sie investieren, damit sie rationalisieren, damit sie was dazu kaufen können, das für sie günstig erscheint, für ihre Produktionspalette und so weiter. Es entsteht die sogenannte Anarchie der Produktion, das heißt, jeder produziert unabgesprochen, nicht abgestimmt auf die tatsächliche Nachfrage. Und das schlägt natürlich regelmäßig gegen die Kapitalisten aus, wenn nämlich die Zahlungsfähigkeit des Marktes zu wenig für die Profite und die Bedienung der Kredite hergibt. Also im Regelfall ist es so, früher war es zumindest so, dass eine eklatante Krise immer sein Ausgangspunkt damit gehabt hat, dass zu wenig gekauft werden konnte am Markt und dass Kredite nicht zurückgezahlt werden konnten in großem Maße. Wenn nur ein Unternehmer einen Kredit nicht zurückzahlen kann, dann ist es nicht so. Aber wenn das in großem Maße passiert, dann werden auch keine Kredite mehr vergeben. Dann machen die Banken Schluss. Dann wird geschaut, dass das Geld reinkommt, das noch zu retten ist. Das bedeutet, viele Unternehmen haben das aus. Heutzutage ist der Ausgangspunkt sehr oft, hier steht es auch, angeheizt wird die Abfolge von Krise und Bund durch das Finanzkapital, welches, wenn das Vertrauen in die Rückzahlbarkeit der Schuld tief schwindet, ihre eigenen eventuell nicht mehr bedienen kann. Das Bankgeschäft, ja, das Bankgeschäft ist ein Geschäft mit Schulden. Ja. Das ist einerseits ein sehr angenehmes Geschäft vom kapitalistischen Standpunkt her, weil es den Umweg über Waren sich erspart. Die machen sofort aus Geld mehr Geld. Ja. Sie geben Forderungstitel und Schuldtitel aus. Ja. Wenn ihre Forderungstitel nicht bedient werden können, wenn da ein Misstrauen entsteht, wenn da nicht mehr zurückgezahlt werden kann von anderen Banken oder so, die sind ja miteinander verflochten, oder wenn man jetzt von anderen Staaten nicht mehr zurückgezahlt werden kann, ja, ihre Forderungen, dann passt es sofort was für andere Banken auch, weil die Bank hat Schulden bei einer anderen Bank. Und die wollen dann auch sofort das Geld haben. Das heißt, letzte Finanzkrise, Lehman war dann das Tüpfelchen auf dem I, Lehman Brothers. Ja? Ausgangspunkt war eigentlich Immobilien. Ne? Die Leute haben einfach diese Immobilienkredite nicht mehr bedienen können. Es haben begonnen, die Banken einmal zurückzufordern, dass unheimlich viel Kredit auf Immobilien in den USA vergeben war. Haben versucht, das zurückzugeben und haben gemerkt, das flutscht immer so. Dann sind sehr viele Forderungstitel auf Immobilien allgemein zusammengefasst gehandelt worden. Das ist alles damit ihr Kartenhaus zusammengebrochen. Alle wollten im Moment Geld sehen und sie haben es nicht gekriegt. Ja. Ja, vom Staat dann letztendlich, der eingesprungen ist, sonst wäre der Laden gestanden. Ja. Also es ist eigentlich im Grunde genommen eine Geldkrise gewesen, aber der Ausgangspunkt ist schon zu wenig Zahlungsfähigkeit am Markt. Und gerade in Krisen erweist es sich, dass in dieser Wirtschaft Gebrauchswerte nur zählen, wenn sie als Tauschwerte taugen. Reichtum ist nur etwas, was sich zu Geld machen lässt. Alles wird am Geld gemessen. Und wenn dieses nicht vorhanden ist, werden auch viele Gebrauchswerte unbrauchbar. Das heißt, die Autos, die auf Halde sind, oder andere Sachen, die auf Halde sind, Lebensmittel, wenn es keine zahlungsfähige Nachfrage gibt, dann werden sie vernichtet, eingestampft. Es sind Gebrauchswerte da, aber die zählen gar nichts mehr, weil die nötige zahlungsfähige Nachfrage fehlt. Ja. Zählen nichts mehr. Klassisch Immobilien in Spanien, kennt ja jeder von euch die Bilder von diesen ganzen Geisterstädten. Da gibt es Wohnungen, da kennt man die Obdachlosen, die Armen, die Immigranten. Locker unterbringen alle. Wunderbar. Es steht alles da, fix und fertig. Das ist doch ökonomisch, ist das doch im Kapitalismus absurd, sowas zu machen. Die bleiben leer stehen. Ja. Also ja, Gebrauchswert, das sind schöne Wohnungen. Ja. Gebrauchswert. Wertlos, weil sich daraus nicht Geld machen lässt. Wertlos. Wenn dann einiges an den Werten und Existenzen vernichtet ist und Kredite wieder vergeben werden, beginnt der Zyklus wieder von neu. Also, nach jeder Krise ist wieder ein Boom gekommen. Jetzt spricht man wieder derzeit Ökonomie in den USA etwas verhalten, aber Deutschland ist happy über seine Konjunktur. Ja. Happy. Jeder rät dort in Aktien hinein zu investieren. Ja. Also es geht schon wieder im Jahr 2014, naja, im 2012er Jahr wird schon beginnen ein bisschen zu bröckeln. Kann schon sein, dass wir in 2013 wieder, wenn dann dazu diese Schuldengeschichten von den Staaten kommt, dass wir dann wieder eine Bolzenkrise sehen werden. Ja, ich mache jetzt da mal kurz ein Punkt, was dazu irgendwelche Fragen gibt oder Einwände oder Anregungen.
Ja, ich habe die erste These zum Profit nicht ganz nachvollziehen können. Wo du gesagt hast, es liegt nicht daran, dass die Unternehmen den Hals nicht vollkriegen können, sondern dass man sich einfach am Markt nicht behaupten kann, wenn man nicht Profit macht. Ich weiß nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Weil, wenn es jetzt kein großes Unternehmen ist, sondern ich mir vorstelle, es geht halt um einen Kreislerladen, der Lokal versorgt oder so, der macht halt seine positive Bilanz, aber es nicht weiß, wie viel Glück gewinnt, dann kann er sich doch behaupten, solange seine Waren leistbar sind.
Ja,
und es ist nur Kreisler, ist Waren
ein, Kreisler ist ein gutes Beispiel. Ja. Wie viel Kreisler gibt es denn noch?
Ja, selbst die Supermärkte gibt es nicht. Aber
das ist doch gerade der Siegeszug des Bilder gewesen. Ja. Ja, doch diese Kreisler, die halt überlebt haben, konnten sie halt mit kleinen Profiten erhalten. Also es hat viele, viele Kreisler gegeben, ja. Aber letztendlich sind es dann fast alle untergegangen.
Also meine Mama ist Kreislerin, also es wird dem nichts zuspüren, weil sie jetzt in Pension geht. Nur man darf sich an, also die Preise vom Metro zum Beispiel, also die kauft ja ein teurer als was der Bilder verkauft. Also es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat die letzten drei Jahre, dass sie da irgendwie durchbeißt, aber es ist furchtbar. Also das Metro ist extrem teuer, extrem schlechte Qualität. Und
der Billa, oder der Merkur oder was immer spart, die haben es nicht notwendig beim Metro einzukaufen. Ganz andere Qualität. Da seht ihr, was das ausmacht. Profite, es geht darum, größer zu werden, sonst geht man runter.
Also um billiger produzieren zu können?
Ja, Gegen die Konkurrenz besteht.
Auch die Menge, weil du so viel verkaufst. Ne?
Bitte?
Die Menge, was du verkaufst, das ist natürlich ein anderer Preis, also ich weiß das ja. Und doch kannst du dich dann nicht verkaufen.
Die machen wieder sehr viele Leute abhängig. Ne? Von also die Bauern oder die Zuproduzierenden oder Lieferanten, die sind abhängig von solchen Gedanken. Ja?
Ja, ich wollte fragen, wohin das eigentlich mündet. Also wenn es immer größer wird, dann wird es irgendwann wieder eine große Supermarktkette geben, weil die nämlich alle anderen aufkaufen.
Auch in den USA ist es so, der Walmart ist zwar, glaube ich, das größte Unternehmen der Welt, ja.
Umsatz.
Aber es gibt auch noch andere riesige Supermärkte in den USA.
Target.
Bitte?
Target.
Ja, so. Also du findest nicht nur ein einziges Unternehmen. Natürlich versucht jedes Unternehmen ein anderes dann aufzukaufen, um eben noch größer, noch mächtiger zu werden, in der Konkurrenz noch besser überleben zu können. Aber es sind auch schon große Unternehmen, auch große Unternehmen sind nicht gefeit von einem Absturz. Ne?
Man steht und fällt nicht alles eigentlich in der Information. Ich bin Trainerin mit MAS-Kontext, mit Jugendlichen bis 30.
Ja.
Und wir haben uns gerade jetzt ein paar Tage so Thema gehabt, eben Wasser, Recht auf Wasser, Ernährung war ein Thema, wie viel The World gibt es im fantastischen Film. Und ich finde es diskutiert worden mit einer Teilnehmerin, die sagt, das ist eine fünfköpfige Familie und die hat nicht so viel Geld und natürlich muss das kaufen, was am billigsten ist. Hat aber auch das Leiberl an und nur Schuhe. Ne? Jetzt habe ich gesagt, das kann es aber auch nicht sein. Wenn du willens wärst, zu hinterfragen, wo das österreichische Obst und Gemüse herkommt, und willens wärst, da 20, 30 Cent mehr zu zahlen, da kann ein österreichischer Bauer überleben. Ja? Und du zahlst, nimmst du das Billigste, dafür kriegst du 5 Kilo zum Wert von, also 2 Kilo Kartoffeln, die hast du wieder hin. Ja? Aber dafür kannst du sich vielleicht ein Drittel oder 40 Mal schlucken. Ne? Das stimmt. Ich denke mal, die Leute kerninformiert. Information informiert. Die große Masse, die wird, seine Unterstellung jetzt, für dumm gehalten und für dumm.
Dumm gehalten,
okay. Und wollen auch zu hinterfragen, ist auch noch die Zeit von Internet, ist ja kein Problem. Ich gehe in den Computer und frage, wo kommt das Obst her, das Gemüse her, das Fleisch her, und die kann vorsätzlich und absichtlich sagen, okay, ich gehe jetzt zum Merkur und kaufe mir Sachen aus Österreich, die kosten zwar 30, 40 Cent mehr, aber es ist die Masse, die an und für sich den Markt bestimmt. Ne? Ich sage, ich bin nur ich, aber in Wien sind 1,8 Millionen ich, und wenn die alle sagen, ich greife jetzt nicht mehr so die Produkte aus Deutschland, wie der Mädel, weil die Hände aus Deutschland, die Milch aus Deutschland, und ich greife das nicht an, da können sie die verschüssen. Aber die Leute wissen das nicht. Sie schauen nicht einmal auf, wo das herkommt. Das heißt, es fällt nur noch hinter Information. Oder sie wollen sich nicht informieren.
Ja, das ist immer die Konsumentenmacht, die so dann besteht. Ja. Es ist nur dazu zu sagen, ja, es ist auch was für sich. Sicher würde dann, wenn es nur mehr Bio gekauft wird, würden die anderen dann halt in der Zeit verschwinden.
Weil das ist Österreich zum Beispiel. Warum muss die Kartoffel 5000 Kilometer am Boden haben? Ja. Das sei es aus Österreich ist, wir wirtschaften einen Bauern und einen anderen runter, der kann seine Familie nicht mehr ernähren, der kann seinen Weizen nicht mehr anbauen, weil der Weizen aus Israel und 30% billiger ist der Weizen aus der Hand.
Das machen wir schon seit Jahrzehnten mit Afrika, wo wir unsere subventionierten, überproduzierten Sachen für Spottpreise einfach runterbringen, wo ein afrikanischer Bauer nicht mal seine Kartoffeln verkaufen kann oder seine Zwiebeln, weil die aus Holland um die Hälfte billiger sind oder keine Ahnung, was da die Zahlen sind. Also,
aber
der Haken ist, wo machen wir den Fehler? Warum sind wir nicht im ORF jede Woche oder jeden Tag eine Informationssendung, dass die Leute dazu bringen, sozusagen zu nachdenken und wirklich Impulse setzen? Was ist der Haken? Das,
Das Bildung vielleicht?
Ja, das ist Information einfach wahrscheinlich auch schon. Wenn wir mehr alle darüber wissen würden, genau. Alle kann man wahrscheinlich nicht in den Hut setzen, weil natürlich Leute, die angewiesen sind auf die Bildung. Ja.
Das ist eine Niveaufrage, die Leute sagen, das ist mir wurscht, ob die
Bildung. Ja, aber ich sehe gerade, was die Bioprodukte der Produkte aus Österreich betrifft, ja. So, ich meine, da wird ja selbst von den österreichischen Landwirtschaftskammern und so weiter, wird da viel Werbung gemacht. Und wenn jemand fragt, wirklich auf der Straße, ne, na, wenn du da jetzt ein österreichisches Produkt hast und ein spanisches oder eins aus Chile oder was weiß ich, Südafrika, na, wo würdest du hingreifen? Da würde der wahrscheinlich sagen, ja, eigentlich eher aufs Österreichische, weil dem vertraue ich mehr nicht. Hat sich schon in den letzten Jahren eher durchgesetzt. Ich glaube schon mit diesen Gütesiegeln und was weiß ich, was da alles machen. Aber es ändert ja nichts daran, erstens einmal an den Marktgegebenheiten. Ja, sehr oft schlägt der Preis die Qualität. Und selbst bei der angepriesenen guten Qualität kannst du nicht sicher sein, ob es nicht auch Mängel hat. Also sag mal, wenn es jetzt nur Bio gäbe und nach wie vor Marktwirtschaft und es wird, dann würden die Bio-Leute untereinander konkurrieren und da wird dann auch nicht mehr das Kriterium sein, ich habe das beste, gesundeste und so weiter Produkt.
Und billigste.
Ja.
Natürlich das
Billigste. Aber vor allem das Billigste, nicht? Also, das ist nun einmal der Markt und die Leute, denen kann man nicht vorwerfen, ich sage, ich kaufe nur immer das Teuerste. Weil es ist nicht einmal sicher, dass beim Teureren, dass da die Qualität besser ist. Das ist auch nicht gesagt, ja. Du weißt es einfach nicht. Du vertraust einfach drauf, ja. Aber du weißt es nicht. Ja? Und die Bauern in Österreich, die werden ja gerade aus dem Grund unterstützt, auch innerhalb der EU. Der Bauer in Österreich wird als Landschaftspfleger unterhalten, weil er großteils nicht mehr so die Lebensmittel, alle produzieren nicht mehr die Lebensmittel für die Bevölkerung, sondern sind als Landschaftspfleger eingesetzt. Und da haben sie ihre Funktion, weil, und nicht unbedingt als Produzenten der Lebensmittel, weil die kriegt man billiger von woanders her. Ne? Ja, ich meine, das sind die Überlegungen im Kapitalismus und auch vom kapitalistischen Staat. Ja?
Aber diese Spanne, die kann doch nicht ewig weitergehen, dass ich sage, ich will immer mehr Umsatz machen, aber weil ich grob gesagt, meine Mitarbeiter kriegen immer weniger Geld. Das heißt, es ist wenig Geld am Markt, die können nicht mehr kaufen, weil es nicht mehr Gehalt kriegt. Die wollen aber immer mehr Profite, irgendwann sagt das andere hoch.
Ja, ich sage ja, das ist der,
ist ja schon
der Widerspruch. Ne?
Es ist ja schon mal passiert, dass das System buchstäblich auseinandergeflogen ist und kurze Zeit später hatten wir den Zweiten Weltkrieg. Und danach wurde das System eigentlich nur neu gestartet. Man hat einfach wieder nur bei Null begonnen.
Du hast nichts gelernt, was? Nichts
genau.
Geändert?
Dann exakt dasselbe System, es wird jetzt nur in Griechenland, es wird nur wie Kaugummi in die Länge gezogen. Man versucht das System noch künstlich am Leben zu erhalten, aber es ist eigentlich schon jetzt schon zum Tode verurteilt.
Ja, Moment, da möchte ich euch schon dazu sagen, der Kapitalismus, es gibt dann, wir können das dann zum Schluss diskutieren, es gibt Krisentheoretiker oder Leute, die meinen, die haben schon vor 150 Jahren manche Leute gemeint, der Kapitalismus ist eigentlich am Ende. Ja. Das hat es immer wieder gegeben. Oder zum Beispiel der Lenin, der hat eine eigene Schrift dazu gemacht.
Vor 150 Jahren hat man das schon gesagt?
Naja, schon irgendwann einmal geht dem Kapitalismus, da gibt es also Schriften von Lassalle oder so, da wo er gesagt hat, lang geht es so eh nicht weiter. Ja. Also der Sozialismus ist eigentlich das Gegebene. Der müsste eigentlich automatisch kommen. Ja. Ich meine, das ist ja, im Kapitalismus steckt, also die Kapitalisten sind die Totengräber ihres Systems. Ja. Das hat es damals im schlechten Marxismus kam es vor 150er schon gegen diese.
Aber ich denke, das wissen Sie, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, das wissen oder verstehen so viele Leute, die jetzt nicht unbedingt Politikwissenschaft oder Wirtschaft studiert haben und trotzdem sitzen an den Hebel Menschen, wo man glauben könnte, dass sie was von der Sache verstehen. Und das ist genauso, wenn sie sagen, oh, das ist eine Banane, da muss jetzt aufpassen, weil wenn das da draufsteigt und das ist genauso resistent. Das versteht es nicht. Wie kann das sein, dass Leute, die gebildet, die geschult sind, genau wissen, dass das zu nichts führt oder dass sich das nicht bewährt hat? Machen wir nochmal, nochmal. Wie weit ich zum dritten Berg kriege, das.
Die wollen nichts anderes machen, die wollen das System, so wie es ist, aufrechterhalten. Die denken jetzt nicht an eine Alternative, wie kann es ohne Geld gehen. Nein, die wollen den Kapitalismus, so wie er besteht, am Laufen erhalten, und da tun sie alles dafür. Sie haben natürlich auch Ökonomen dafür eingesetzt, die eine ganze Menge Blödsinn von sich geben, was über Geld und Geldwirtschaft, es wird am Geld herumgedreht und damit meinen sie, können sie einiges retten. Es gelingt ihnen tatsächlich, und deshalb komme ich nochmal zurück auf die Zählebigkeit des Kapitalismus. Warum gelingt es ihnen immer wieder, oder was ist der Hebel, dass das immer wieder anspringt, das Werkel? Das Ganze beruht auf Vertrauen. Ja? Solange die Geschäftswelt Vertrauen hat in ihre Ökonomie, aber vor allem ins Geld. Ja? Und darauf, dass man das Geld wieder was zählt, dass man mit Geld wieder mehr Geld machen kann. Solange das Vertrauen wieder zurückkehrt, kehrt auch der Kapitalismus wieder zurück. Oder er wurde nie abgeschafft. Solange das, oder er bricht dann nicht zusammen in dem Sinne, dass er, jetzt ist der Ofen endgültig aus, alle Geschäfte werden zugemacht und das Geld ist wertlos und es ist Ofen aus, die Leute stehen, so wie es im Zeitgeist-Film ist, vor in der Wall Street und sagen so, jetzt sperren wir die Wall Street zu und so, ja. Nein, die wollen sofern, und jetzt, das merkt man gut am heutigen Tag, ja. Griechen haben beschlossen ihr Sparpaket, und was machen die Börsen? Sie gehen wieder rauf.
Ich gebe Geld an den Land, wo genau weiß, die können das jetzt gut geben. Also wenn wir das jetzt als Privat gehen, ja. Stoppen in der Bank.
Das ist eine reine Sache des Vertrauens. Das ist allen Staaten klar, dass die Schulden, die da bestehen, die USA hat viel mehr Schulden als Griechenland, ja, Japan. Also es ist unglaublich, was die Schulden haben. Ja. Und zwar mit wahnsinnig viel Nullen hinten. Das ist ja nicht angedacht, dass das jemals zurückgezahlt wird. Es muss nur das Vertrauen weiter bestehen bleiben, dass das Geld und die Schuldtitel weiter bestehen bleiben. Und dass sie weiter bedient werden können, auch mit Zinsen.
Da können Sie erklären, ob was kriegen wir jetzt vertraut, dass wenn ich dort sitzen würde, ich würde verzweifeln. Wenn ich höre, wie viel Schulden ich habe, jetzt habe ich noch mehr Schulden, jetzt habe ich noch mehr Geld gekriegt.
Ja, wir haben eh auch genug Schulden.
Bei Griechenland muss ich ehrlich sagen, erstaunt mich eigentlich nur eines. Ich werde jetzt verwundert sein, was mich erstaunt. Und zwar ist es ich bin zwar nicht so gut informiert, ob es wirklich so große Teile betrifft, aber die Wut der Bevölkerung, und die sich auch manifestiert, ja, und auch der Gewerkschaften, die einen Generalstreik, wer weiß wie lange, durchziehen, ja, das erstaunt mich eigentlich. Ja. Das, was der Staat da gemacht hat und was die EU da macht und so, das erstaunt mich alles nicht, ja, bei Griechenland. Ja. Mich erstaunt nur die Zählebigkeit des Widerstands dort. Natürlich muss man auch sehen, dass dort oft in den Bildern wird immer gezeigt, die Gruppe dieser Autonomen und Radikalen, die halt Molotow werfen. Das ist natürlich für die Medien, denen es immer bedacht ist, wo passiert was, wo fliegt was in die Luft. Solange es nicht in die Luft fliegt, ist es sehr uninteressant. Aber wenn irgendwo Gewalt auftritt, ja, dann werden es alle hellhörig und schauen es hin und richten ihre Objektive drauf. Ja. Wie bleibt das Land stabil angesichts dieser Gewalt? Das ist die Frage. Ja. Es ist also eine schwere Prognose abzugeben, aber ich vermute, dass diese Proteste abebben werden in vielleicht einer Woche. Wie die Gewerkschaften weiterverfahren, ist es schwer zu sagen, aber klar ist, dass das Land wirtschaftlich noch in den nächsten Jahren ziemlich am Sand sein wird. Ja. Und dass auch die optimistischen Politiker nicht rechnen damit, dass die Schulden Griechenlands hier zurückgezahlt werden. Das ist keine Kalkulation, sondern ihre Schuldtitel soll wieder handelbar sein. Die Zinsen sollen bedient werden können und das ist genug.
Ja. Wieso was bei Griechenland nicht pleite gehen soll, ist dann gebe ich auch schon Argentinien für ein paar Jahre gehabt oder andere Staaten, die auch pleite gegangen sind.
Naja, da ist wieder der EU, der Euro gekommen.
Ja, man gebe ich auch Griechen eine Kaufkraft in Europa von 2% der Wirtschaftsmacht.
Nein, aber das wollen die EU-Staaten nicht, weil sie den Euro als eine stabile Währung sehen wollen und wenn sie da einen Staat pleite gehen lassen, dann würde das einfach erstens einmal ziemliche, Turbulenzen in der Ökonomie haben, weil die Banken würden da teilweise wieder unter Druck kommen, weil sie ja Griechenland-Papiere in ihrem Portfolio haben. Aber bitte?
Deutschland, also da ist nicht viel Kapital drin.
Die Deutsche Bank und so. Der Ackermann war ja heute wieder im Fernsehen und gesagt, ja, wenn man Griechenland Barrier gehen lässt, wie es auf Wienerisch heißt, dann ist das Ärger wie die Lehman Brothers Pleite für die Weltökonomie. Für die Weltökonomie, abgesehen von der deutschen Ökonomie. Da ist ein bisschen was dran. Ja. Also wenn es so vom Markt gesehen wird, aha, es ist wieder Vertrauensverlust. In Geld da, in Euro, schlägt der Dollar ist auch nicht so stark auf den Dollar zurück. Und dann haben wir wieder diese Finanzkrise in starkem Ausmaß.
Ne? Ist das nicht eine Art von moderner Sklaverei, dass ja ein Land so viel Kredit gibt und so viel Schulden macht, dass die machen los, dass das ist so weit unten wird, dass die jetzt das machen, was sie will. Das ist
eine
Kreditsklaverei,
ja.
Oder?
Das haben die überhaupt in gar keinem Bereich mehr irgendwie. Es ist halt so ein Prinzip auch im Kapitalismus, dass der Gläubiger im Grunde genommen, was den Schulden betrifft, einiges zu diktieren hat. Und das ist bei Staaten nicht anders. Das ist bei Staaten nicht anders. Aber ich meine, sie wollten jetzt nicht, das kann man nicht so auslegen, die lassen jetzt, die haben Griechenland hineingeritten in diese Situation, damit sie dort mehr mitreden können. Also den EU-Staaten, den Euro-Staaten wäre es sehr lieb gewesen, sie hätten jetzt nicht die Griechenland-Krise am Hals und hätten sehr erspart, dort mitzureden. Ja? Also so, das ist jetzt nicht so imperialistisch zu sehen, dass sie es darauf angelegt hätten.
Ja. Ja. Muss die EU selber nicht auch Vorwürfe machen, weil die Griechen ja jahrzehntelang gefälschte Daten von ihrem Staatshaushalt an die EU geliefert haben?
Ach, es haben doch alle gefälscht.
Wirklich alle?
Aber das ist doch absurd anzunehmen, dass die anderen wie Spanien oder Italien oder so gut, Italien wahrscheinlich vorne, aber dass da die anderen Staaten wie Portugal und so, dass die dann nicht gedürkt hätten. Das haben so Bilanzen an sich, wenn man was Gutes vorweisen will, dann dürkt man halt das.
Sie waren jetzt mal nicht genau von dem Vertrauen, wie lange machen die Leute mit? Solange Vertrauen da ist und jetzt sind sie gedürkt. Das ist die Frage, wie viele Leute wissen das, wie viele Leute wissen wie viel und irgendwo gibt es Vertrauen.
Du,
in die Banken, in die gedrückten Papiere und in die Boxen.
Ich erinnere nur an diese Ratingagentur. Ja. Den gegenüber gibt es ja zwei Vorwürfe. Also der erste Vorwurf ist, ja, für was taugen die eigentlich, wenn die Unternehmen, die dann kaputt gegangen sind im Zuge der letzten Finanzkrise, noch mit einem Triple E bewertet haben, eine Woche bevor sie ihren sozusagen Zahlungsunfähigkeit angemeldet haben. Also was soll das? Das ist der eine Vorwurf. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die nicht richtig bewertet hätten, aber was weiß man, was die für Bilanzen was für Werte in ihren Bilanzen aufgewiesen haben. Wenn da ein leichter Wind auch ist, dass es eine Vertrauenskrise gibt dann und Werte gewisse einbrechen, so schnell kann das gehen, immer in einer Woche, ist es nur mit der Hälfte wert. Ja? Also einerseits kann man das den Ratingagenturen auch wieder nicht vorwerfen. Andererseits gibt es jetzt den zweiten Vorwurf, ja, jetzt, die sollen doch nicht Staaten kaputt machen mit ihren Ratings. Da tun sie Griechenland als komplett Default bewerten und damit verursachen sie erst, also so self-fulfilling prophecy, ja, machen die. Ja, der Witz ist jetzt dabei, die wissen ja das auch nicht genau, wie es jetzt ausschaut. Das sind Vermutungen. Da haben sie unlängst interviewt einen von dieser Stanley van Boers Ratingagentur, dieser Mensch, der war so begriffslos, der hat keinen Begriff gehabt von einer Ökonomie eines Staates. Ja. Die sind so borniert, ja. Die schauen nur, stellen nur Vermutungen an. Ja? Wenn einige Zahlen haben sie da, wenn das so ist und so, müssen wir nicht.
Also
die schätzen das ein und so, und dann gehen wir davon aus, die haben so 30 Zahlen. Aber woher sie die Zahlen kriegen und wie die zustande kommen, ist auch. Und der hat gesagt, ja, ich weiß nicht. Aber wenn die ihr Sparpaket beschließen, ich glaube, wir werden das als Default bewerten.
Ja. Wir werden auch viel Firmen investieren.
So vollkommen, jetzt ist zumindest, ist damit ein Vertrauen wieder in die griechischen Schultiteln ja einigermaßen hergestellt, hat man halt am Markt gesehen. Aber nein, der hat gesagt, nein, eigentlich sehe ich es nicht so. Aber ohne Argument, ja. Nein, ich vertraue denen noch immer nicht.
Bauchgefühl.
Ja, so auf die Tour, ja. Obwohl es kein Bauchgefühl in dem Sinn.
Ja.
Der hat schon seine Einschätzungen und so. Aber woher das die Zahlen kriegt und ob das stimmt, man, es ist ja schwer zu sagen, wie sich die Zukunft entwickelt. Nicht? Wirtschaftliche Zahlen können sich innerhalb kurzer Zeit sehr rasch verändern, aber das sind Einschätzungen, die jeglicher fundierter Zahlen eigentlich entbehrt, und das sind Schätzungen, Prognosen, die die anstellen, es könnte, nicht? Das hat eigentlich nichts mit Wissenschaft zu tun. Ja?
Und wir unterliegen keiner Kontrolle, diese Regeln tun, oder? Das ist niemand verpflichtet.
Der Witz ist, und das werden wir schon bei dem Thema sehen, weil es ja interessant ist und jetzt Tagesgespräch. Ne? Die Staaten reden sich auf über diese Ratingagenturen, aber was machen sie? Sie nehmen ihre Schulden über den Finanzmarkt auf. Und sobald, die tun ja nicht Geld drucken, die Staaten heutzutage, oder sehr selten, sondern sie nehmen ihre Schulden über dem Finanzmarkt auf. Und sobald sie das machen und ihre Schuldtitel über den Finanzmarkt handelbar machen, sind die Ratingagenturen drauf. Und sagen, ja, wir sind ja diejenigen, die das einschätzen müssen. Also, es ist jetzt schon inkonsequent, wenn die Staaten sagen, nein, aber die dürfen das nicht. Ja? Weil damit sagen sie, eigentlich hat der Anleger dann keine Einschätzungsmöglichkeit mehr. Nicht? Das sind außer Obligo, diese Papiere. Wir wollen das nicht. Deshalb schlagen sie jetzt Alternativen vor, eine eigene Ratingagentur für Europa und für Staatspapiere und so weiter und so weiter und unter ihrer Kontrolle und so fort und so fort.
Ja. Das ist im Prinzip das, was hier auch drin steht, in diesem, was Sie davor am Anfang erzählt haben, dass eigentlich man im Voraus nur im großen Stil, dass man im Voraus versucht abzuschätzen, was kann ich am Markt für Gewinn machen, dass wir Geld mehr Geld machen, dass die Banken dann wieder Kredite machen, bei den Staaten und denen die Kredite geben.
Ja.
Ja. Es ist halt dieses, man versucht es im Voraus abzuschätzen, aber die Wirklichkeit zeigt sich dann erst später.
Ja. Übrigens.
Ja. Es ist das System, also man kann jetzt eher, weiß ich, es gibt eigentlich keine Person, die man direkt angreifen könnte, man sagen kann, wegen dir haben wir jetzt die Probleme, sondern es ist eigentlich das System in sich und das läuft so lange weiter, solange die Menschen an Geld glauben, wie gesagt.
Ja, aber dazu komme ich noch. Es ist eine Struktursage, das ist auch im Zeitgeist-Film ganz gut rausgekommen, dass das eine Struktursage ist. Es sind nicht die bösen Banker oder die bösen Konzernchefs oder so, es ist eine Struktursache. Ja. Übrigens nur in Klammern, dann schließen wir, glaube ich, das Thema auch. Der österreichische Staat zum Beispiel hat bis jetzt sehr gute Geschäfte mit den griechischen Papieren gemacht. Ja. Die haben ungefähr 20 Millionen Schilling eingenommen.
An
mit hohen Verzinsen. Ja.
Schilling oder Euro?
Habe ich so einen Schilling?
20 Millionen Euro.
Schilling, Euro. 20 Millionen Euro, hat Unix-Defekte gesagt. Das ist das Verteidigung, das immer heißt, die Österreicher schießen zu und so. Bis jetzt war das ein Bombengeschäft. Ja.
Bezüglich Ratingagentur wollte ich noch eine Sache fragen.
Ja.
Was bedeutet diese Sache mit der Zahlungsunfähigkeit in den USA? Also da geht es jetzt darum, dass sie dieses Limit da erreichen. Und jetzt muss beschlossen werden, dass...
Ja, gut. Das ist ein Spiel der Ratingagentur, dass die ein bisschen unter Druck setzen, dass dann jetzt ein Beschluss zustande kommt. Aber ich glaube, also der Beschluss wird schon zustande kommen und die werden alles dran setzen in den USA, dass die ihren AAA behalten.
Und das ist total willkürlich festgesetzt, oder? Wo das ist liegen mit der Zahlungsunfähigkeit? Oder gibt es da irgendwelche objektiven Kriterien?
Für den Staat, ja. Wenn es dann nicht zahlungsunfähig ist. Wenn er seine Papiere nicht mehr bedienen kann, also die Zinsen nicht zahlen kann, oder fällige Papiere nicht zurückzahlen kann, dann ist eigentlich. Das wäre bei Griechenland jetzt passiert, dass die 12 Milliarden gebraucht haben, um Griechenland Anleihen, Schuldtitel, die fällig wurden, jetzt zurückzahlen zu können.
Ja, aber dann lässt sich doch dann nicht so verschieben. Also ich meine, wenn auch die USA, wenn die das nicht mehr zurückzahlen können, dann ist das doch so.
Nein, die haben ja schon ein Sonderbudget in Peter, wo es das dann... Also die sind in der Lage, selbst Geld zu drucken und das
entwickeln
zu können. Also so, das hält der Dollar auch noch aus, dass die Geld drucken. Also da machen wir keine Sorgen, unter Anführungszeichen.
Aber wenn es die anders gehen, wieso kann das dann in Griechenland auch?
Ja, der Dollar bzw. die USA oder andere Wirtschaftsmacht und einfach der USA gegenüber wird ein ganz anderes Vertrauen entgegengebracht wie Griechenland.
Aber was sind nach Amerika drückt, der Dollar ist auch ohne Gegenwert mittlerweile, oder eh schon in der Zeit?
Ja, sie macht das in einem bestimmten Ort und Weise, indem die Federal Reserve ankauft, Staatspapiere, aber das können sich die USA leisten, das können sie nicht sehr viel leisten, sowas zu machen. Aber ab und zu können sie sich das leisten, weil noch bevor dem Dollar noch Vertrauen entgegengebracht wird. Eh schwindendes, im Vergleich zum Euro interessanterweise. Ja.
Aber kann das sein, dass in 20 Jahren der Dollar eben so nicht mehr so viel, nicht mehr so viel geglaubt wird oder nicht mehr so viel Vertrauen entgegengebracht wird?
Ja, ich würde
sagen, dass es jetzt
ja, großen Ausgeben, aber.
Aber wäre das vorstellbar?
Es schaut so aus, dass längerfristig die USA an Dominanz verliert, dass also vor allem China und auch Europa etwas gegenüber dem USA-Marktanteil, wenn man so sagen kann, gewinnen wird. Ja. Politisch gesehen, das muss man ja auch immer betrachten, wird es wohl wahrscheinlich noch länger dauern, dass man der USA die Nummer einstreitig macht. Weil das ist ja auch ein gewichtiges Argument im Kapitalismus, der Staat, der hinter einer Ökonomie steht, die Gewalt dahinter steht. Ja, das darf man nicht ganz außer Acht lassen, dazu komme ich dann. Ich wollte nur ganz kurz noch jetzt erläutern, wieso mir das wichtig war, jetzt für die Alternative eigentlich diese paar Thesen, weil man könnte auch Alternativen entwerfen, die dann einen Mangel haben, wenn man das nicht als so sieht, wie ich es jetzt referiert habe, zum Beispiel, indem man eben eigentlich das Böse oder das Verwerfliche am Kapitalismus in dieser Profitgier sieht, die Marktwirtschaft an sich gut heißt. Es gibt ja die zwei Begriffe Kapitalismus und Marktwirtschaft. Ja? Man kann ja sagen, Kapitalismus sagt derjenige, der ein Kritiker ist. Das ist ja nicht, ne? Sagt der Kapitalismus. Ja. Weil das ist die richtige Definition für diese Ökonomie, weil da geht es um Kapital und nicht um Markt. Ja. Aber trotzdem hat sich eingebürgert, dass Kapitalist, wenn einer sagt, das ist ein Kapitalist oder das ist der Kapitalismus, der halt so funktioniert, wie das ist aber. Ja, das ist böse. Nicht? Das ist die böse Seite der Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Ja? Marktwirtschaft ist an sich, das wird von Marktökonomen, der redet immer von der Marktwirtschaft, ist an sich gut. Und selbst Kritiker des Kapitalismus, wie der Christian Felber, versteigen sich zu solchen Sätzen wie. Und der hat ja auch eine Alternative entwickelt, die Gemeinwohlökonomie. Und der geht davon aus, dass, der hat einen Satz gebracht, der Markt kann nicht alles regeln. Da muss man den Markt einschränken und das muss dann vom Markt rausgenommen werden, wie zum Beispiel die Energieversorgung und die Banken und so, die dürfen nicht dem Markt sozusagen verantwortet werden. Oder das darf nicht über den Markt laufen. Aber schon der Ausdruck, der Markt kann nicht alles regeln, ist eine Fehlinterpretation des Kapitalismus insofern, weil weder regelt der Markt was in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus, noch ist der Markt auch, wenn dann gewisse Sachen rausgenommen werden, dazu da, dass alles zu einem gut geregelten Austausch kommt. Auf dem Markt geht es nicht um Regelung und um das Angebot und Nachfrage sich austauschen. Ja? Sondern der Markt ist halt der Ort, wo Verkäufer und Käufer aufeinander trifft und dann entscheidet sich halt am Markt, wie viel man kriegt und wofür man zahlen muss. Ja? Aber da wird nichts geregelt oder da wird nichts in Ausgleich gebracht. Das ist Ideologie dazu. Ja? Da gibt es schöne Kurven, die sich dann treffen irgendwo, diesen Punkt und so, ökonomisch. Nicht? Ja? Alles wunderbar, nicht? Aber das spitzt nicht. Also der Markt, wieso ist das wichtig? Weil in meiner Alternative hat der Markt nichts verloren. Ja? Der Markt ist, der gehört zum Kapitalismus dazu, zu einer Tauschwirtschaft dazu. Ja? Der ergibt sich nur, wenn Privateigentümer mit Waren sich treffen und sagen, ich will verkaufen, der andere sagt, ich will kaufen. Ja, also das gibt es nur dann. Ja? Und wenn man das eigentlich abschaffen will, dann muss man den Markt mit abschaffen. Ja? Oder Geld ist böse. Ja? Wieder, das Ganze ist eine Notwendigkeit. Geld gehört zum Kapitalismus, Geld gehört zu Privateigentum, zu Tauschwirtschaft, auch zur Lohnarbeit. Ja? Ich kann nicht sagen, okay, ich entwickle jetzt eine Alternative, wo Geld keine Rolle spielt, aber nach wie vor Tausch besteht. Wir werden einfach tauschen, so, ja? Ohne Geld. Doch, dann ist das Geld weg und es ist alles viel harmonischer und es geht besser. Ne? Sowas kann nicht gehen. Also wenn ich nach wie vor Privateigentümer bin und Waren anbiete, ja, dann wird sich über kurz oder lang Geld wieder durchsetzen, in irgendeiner Form. Ja. Ich kann nicht einerseits auf Tauschwirtschaft weiter bestehen oder das weiter im Kopf haben und auf der anderen Seite sagen, kein Geld, das gehört zusammen. Ja. Und wenn ich das Geld abschaffen will, dann muss ich auch das ganze Produktionsverhältnis, die ganze Eigentumssphäre anders gestalten. Also das Privateigentum an Produktionsmitteln abschaffen, kurz gesagt. Oder der sogenannte reale Sozialismus, der hierzulande ja, oder fast in der ganzen Welt als Kommunismus, der sich überlebt hat, bezeichnet wird. Das haben ja nicht einmal diese Sowjets selber gesagt, dass sie der Kommunismus sind. Ja? Die haben gesagt, der Kommunismus ist lange noch vor uns, aber wir sind schon am Weg dahin. Ja? Es hat eine kommunistische Partei, die gibt es ja übrigens noch in China. Wahrscheinlich steht in den Statuten dieser Partei, die Marktwirtschaft, die wir jetzt betreiben, ist nur ein Übergang zu einer kommunistischen Gesellschaft. Also zumindest ist es vor 20 Jahren noch so drinnen gestanden. Wahrscheinlich haben sie es nicht rausgenommen. Ja. Aber ich würde das jetzt weiterhin als realer Sozialismus bezeichnen, nicht als Kommunismus. Das tut mir immer weh, wenn man so die Kommunisten da. Ja. Was haben die eigentlich für Kritik am Kapitalismus gehabt? Es gibt einige vernünftige Ansätze, aber was sie dann tatsächlich gemacht haben, war, dass sie gesagt haben, das Schädliche eigentlich am Kapitalismus ist die Anarchie der Produktion und diese Krisenanfälligkeit des Kapitalismus, unter der vor allem die Arbeiter zu leiden haben. Wir machen eine stabile Ökonomie, indem wir das Privateigentum beseitigen. Das Privateigentum ist das Übel. Privateigentum, diese einzelnen Privateigentümer, die gegeneinander konkurrenzieren am Markt. Ja. Das ist das Übel. Wir machen ein Staatseigentum und verordnen unserer Ökonomie Löhne, Preise, Gewinne, aber alles staatlich reglementiert. Ja? Also wurde nicht die Geldwirtschaft abgeschafft. Es wurde nicht die Lohnarbeit abgeschafft. Gott nicht. Ja. Die haben alles beibehalten vom Kapitalismus, kann man sagen, bis auf das Privateigentum. Das war dann schon eine andere Art von Ökonomie, das war keine Marktwirtschaft. Das will ich nicht damit sagen. Und es war auch kein Kapitalismus. Aber es war eine sonderbare Form, sozusagen die Versatzstücke des Kapitalismus beizubehalten, aber alles sozusagen unter staatlich festgesetzten Normen zu setzen. Damit haben sie sich genug Schwierigkeiten in ihrer Ökonomie eingehandelt und letztendlich haben sie gesagt, wir verzichten darauf, also gegenüber den kapitalistischen Staaten können wir da eigentlich am Weltmarkt nicht realisieren und wir wollen jetzt eigentlich in der Welt mehr ökonomisch bieten. Politisch sind wir eh schon stark, aber ökonomisch schaffen wir es nicht. Also haben sie dann ihre Perestroika ökonomisch verankert. Das war aber nur eingeschaltet, weil ich damit aufzeigen wollte, was passiert, wenn man eigentlich den Kapitalismus nicht als mit seinen Versatzstücken nicht als Notwendigkeit begreift, sondern eine Sache rausnimmt und sagt, das nehmen wir weg und dann, so schaut dann die Alternative aus und das wird dann funktionieren. Ja. Und dann haben wir die Probleme nicht mehr mit dem Kapitalismus. Eine Sache, die mir noch wichtig ist, steht auch noch unter den Thesen, ist die politische Gewalt, ja, die zum Kapitalismus dazugehört. Nämlich der Staat ist kein getrenntes von seiner Ökonomie, vom Kapitalismus, sondern er betreut die kapitalistische Ökonomie und er bedient sich daran. Wenn man jetzt so die letzten 2-3 Jahre sich anschaut, da haben doch selbst in den USA, die sich immer als, es wird immer so neoliberal, der Staat nimmt sich heraus und hält sich zurück und es ist alles so frei, das ist absurd. Wenn man sich anschaut, wie der Staat eingegriffen hat in seine Ökonomie, um sie zu erhalten, um sich an ihr weiter bedienen zu können. Ja? Dann wird man wohl nicht darauf verfallen, den Staat zum Beispiel zu sehen als ein Ansprechpartner für Alternative und da zu sagen, na gut, du, das ist eh, das ist krisenanfällig, machen wir was anderes. Ja? Die Staaten sind interessiert an diesem Kapitalismus und sind und richten den so ein und betreuen den. Und eine Sache noch, die, wo ich immer sehr, sehr anecke und wo es immer Kopfschütteln verursacht, aber ich traue mir es immer wieder zu sagen, das Hochhalten der Demokratie. Ja, also, aber immerhin, schau, Kapitalismus und Demokratie, irgendwie passt das. Demokratie ist was Wunderbares und das, auf das kommt es ja an und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Es soll alles demokratisch sein, auch in der Alternative soll alles demokratisch sein. Da mache ich auf eines aufmerksam. Was heißt Demokratie übersetzt eigentlich? Jetzt haben wir schon wieder in Griechenland.
Ja. Ist das das Mehrheitsrecht oder?
Ja.
Volksgerbschaft. Also, kommt aus dem Griechischen nicht, aber was ich betonen will, es ist Demokratie dieser Herrschaftsform. Es ist kein Mitbestimmungsmodell. Es ist eine Herrschaftsform. Die Realsozialisten waren so begeistert von der, dass sie daraus eine Verdopplung gemacht haben. Eine Volksdemokratie haben sie ihre Herrschaftsform gezeichnet. Die Wachen. Ja. Was ich damit sagen will, das ist also, man sieht es jetzt an Griechenland, ja? Mutterland der Demokratie, ja? Was es eigentlich bedeutet. Das ist eine gewählte Regierung, ja? Die jetzt alles gegen ihr Volk durchsetzt. Das kann man nicht sagen, dass es undemokratisch ist. Es ist, so in der Demokratie. Also, ich sehe da nichts Undemokratisches. Es ist eine Herrschaftsform. Es ist eine sehr nützliche Herrschaftsform für die Herrschaft, wenn ihr Volk sozusagen das Votum abgibt für die Herrschaft. Ja? Was kann sie denn für mich bestimmen? Sie gibt Kreuzel zu einem bestimmten Herrscher. Und wenn wir Glück haben, haben wir in, was ich, 3 Jahren einen Herrn Strache als Herrscher. Ja? Und da Anführungszeichen Glück haben. Ne? Die geben ihr Sanktus, okay, wir geben die Stimme dem und dem, der soll seine Sache gut machen, im Sinne unseres Staates, unserer Nation, soll er gut regieren. Ich rechne aber ein bisschen was für mich aus den und den Gründen aus, aber werden wir schauen, wie er es macht. Wir geben sozusagen ihre, so ist der einmal versuchen. Ja? Und was er dann macht, das, da geht er dann nicht zu jedem hin und sagt, habt ihr sich so vorgestellt oder so. Ja? Also das ist jetzt klassisch an Griechenland zu sehen. Und wenn meine Alternative spielt der Begriff Demokratie keine Rolle. Das wird man in meiner Alternative nicht finden, weil es keine Herrschaft ist. Also das sollten sich auch die Leute ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, die immer wieder bei allen auch Alternativen treffen. Wir müssen da demokratisch verfahren, demokratisch. Das ist ein vollkommenes entweder Missverständnis, das, was Demokratie ist, oder auch, Blauigkeit. Oder ein Ideal, das da gesehen wird, das nie und nirgendwo existiert. Ja. Was brauche ich? Und die eigentlich das gerade die, bei dem immer durchstreifen, die meinen, das ist so also ein Mitbestimmungsmodell. Das ist auch nicht ein Mitbestimmung.
Ja, aber die Idee ist, die Herrschaft oder die Entscheidung halt aufzuteilen auf so viele Ebenen, also die Basisdemokratie zu machen. Also, dass kein Einzelner mehr Macht hat als die anderen. Oder? Also.
Irgendeiner muss ja sagen, wo es lang geht. Ein Diktator wollen wir nicht. Also.
Und
zu sagen, wo es lang geht, ist was anderes wie eine Herrschaft zu bilden. Ich meine, ich mache es jetzt einmal so, weil ich gleich dazu komme, zu dem, vielleicht ziehe ich es vor, was passiert, wenn Freunde beschließen bei einem Abendessen, sie wollen jetzt gemeinsam ein Abendessen machen, oder sagen wir, sie beschließen das schon vorher, wir machen ein Fest. Ein Freundeskreis beschließt, wir machen ein Fest. Und wir wollen gemeinsam alles vorbereiten, kochen und dann genießen. So, vorbereiten, ne? Naja, wie macht man sowas? Jetzt stell dir eine echte Frage, ihr seid schon x-mal versuchen zu sagen, wie macht man sowas?
Man fragt sich ja unter, wer was gewinnen möchte.
Also, und da entscheidet sich zum Beispiel auch, sehr gut, dass du das gesagt hast, wer kann was, wer weiß was. Wenn einer sagt, ich bin absolut botschert beim Kochen, dann wird man für ihn was anderes. Aber, und wenn einer sagt, ich bin besonders gut, dann macht man ihn zum Küchenchef vielleicht. Aber das zum Küchenchef machen, heißt doch nicht, er hat die Herrschaft. Er ist der Herrscher. Ja, man teilt die Sachen auf, aber das heißt doch nicht, der herrscht dann mit Gewalt.
Und vor allem gibt es nur seine Hacke, um den zu bestrafen dadurch, oder ist der mehr zu tun als der andere, sondern ganz im Gegenteil. Man fragt, wer liebt das, wer macht etwas gerne oder gut. Das ist ein ganz anderes Angehen an die Sache. Also, es ist ja wie was aufkommt, glaube ich auch nicht.
Ja, im Kleinen funktioniert das, aber in dem riesigen großen Komplex, wo sich eigentlich Teile untereinander kennen, ist das sicher.
Gut, dazu kommen wir noch. Aber ich meine jetzt nur vom Grundgedanken, weil das Kommen ist, man teilt es auf. Nicht? Aus dem reinen Aufteilen ergibt sich noch nicht, was beherrscht werden soll und wie. Es bleibt ja ein Herrscher, wenn du das aufteilst.
Dann muss ich sagen, was zum Essen
gibt.
Ja. Nein. Oder wo gegessen
wird. Ja, kommen wir dann mit meiner Alternative dazu zu dem Problem. Ich habe das jetzt nur vorgezogen. Bevor ich zu meiner Alternative komme, Entschuldigung, wenn ich so lange hinhalte, aber das war wichtig, der Einleitung. Will ich aber eine Frage in den Raum stellen, bevor wir zu dem kommen. Wieso soll man eigentlich ein alternatives Modell konzipieren? Ich habe mich lang damit herumgeschlagen, ob man das überhaupt machen soll, sowas konzipieren. Ich stelle mal die Frage an euch, wieso soll man sowas eigentlich machen? Nachdem man den Kapitalismus in Grund und Boden kritisiert hat, könnte man sich ja auf den Standpunkt stellen, okay, ich sage es jetzt allen, das ist eine Scheiße. Ja? Schaffen wir das ab, aus, passt der Punkt. Ich muss alle davon überzeugen.
Eines der Hauptargumente ist, dass einfach der Mensch unterstellt wird. Ja? Das wird das Geld einfach wichtiger und irgendwo, wenn man es dort muss, Geld nicht essen muss. Es ist nicht mehr die Leistung im Sozialen mehr wichtig, in den Schulen, wie die Kinder erzogen werden, dass die viel lernen durch sie mitnehmen, ja. Nicht durchs Reden.
Das kann ich ja einfach aufzeigen. Das ist ja auf die Dauer wird es ja wahrscheinlich in Relation zum Reichtum immer ärmer werden und so weiter. Aber ich meine jetzt, wieso setzt sich einer hin und schreibt ein Buch über Alternative? Ich meine jetzt, und konzipiert, entwirft eine Alternative. Man könnte ja sagen, das sollen sich die Leute jetzt.
Ja, weil du es einfach ein Gefühl hast, weil du einfach das ganze System, wenn du einfach deppert bist, wenn du einfach nur zuschaust und den Wahnsinn einfach zuschaust. Also, man kann das nicht irgendwann mal nicht.
Nein, ich könnte sagen, also, schafft man es auch aus, passt, mir jetzt das weg ist und
dann kommt die Frage, was dann?
Ja, und die Frage, welches ist alles
einfach da? Alleine Alternative
Hausmittel ist es. Du kannst nicht alles alleine machen. So viel Zeit hast du vielleicht.
Weil man eigentlich kann ich im Freundeskreis machen, 8 Leute oder 10. Aber ich kann es nicht mehr machen, weil das ist 6,7 Millionen. Und ich habe auch Menschen, denen ich vertraue oder Menschen, die ich kenne oder wo ich organisiere, damit sowas reden. Das kann ich nicht mehr machen.
Und ich würde auch sagen, weil viele Leute halt wahrscheinlich denken, es ist zwar nicht ideal jetzt, aber es ist das Beste, was möglich ist.
Weil es keine Alternativen sehen. Ja.
Genau.
Du hast vorhin das Geld ausgeschoben.
Ich will es noch insofern in den Raum stellen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, weil ich habe es ja erkannt, dass ich ein bisschen mit Marxismus was zu tun habe. Vom marxistischen Standpunkt her ist eigentlich das nicht so angedacht. Also vom streng marxistischen Standpunkt, Marx selbst hat keine Alternative ausgemalt oder vorgegeben oder genau geschildert. Er hat Andeutungen gemacht. Er hat Andeutungen gemacht, nicht mehr, ein paar Sätze, ja, wie es ausschauen könnte. Ja. Aber der Engels hat es definitiv abgelehnt. Er hat gesagt, das hat keinen Sinn, dass wir jetzt da irgendwas dem vorgeben. Und die haben ihre Gründe gehabt, wieso sie es nicht gemacht haben. Aber ich meine, dass es trotzdem einmal ganz gut ist, sich das zu überlegen, weil als Anregung für Leute, die wirklich was ändern wollen und die wirklich wissen wollen, wie kann das eigentlich ausschauen, dann auch nicht. Also, dass man da Anregungen gibt. Ja. sollen ja keine Vorschriften sein, aber zumindest Anregungen. Wie könnte das dann funktionieren? Dass man nicht wieder in einen Kapitalismus zurückfällt?
Ja, ich bin der Ansicht, dass wir im derzeitigen, bis heute ist eben ein Trend von Big Depression, in einem Völlig, sondern jetzt, ja, in der heutigen Zeit, wie wir dazu sind, es müssen die technischen Gegebenheiten erschaffen werden, ja, in einer Übergangslösung, wo man dann wirklich auf das Geld, dass das irgendwie wirklich als unnötig betrachtet werden kann. Ja. Das heißt, man wird nicht hergehen können und sagen, gut, morgen schaffen wir das Geld ab und. Das wird gut, und die psychisch auch nicht funktionieren von den Leuten.
Das ist recht.
Aber wenn die technische Grundvoraussetzungen gegeben sind, ja, dass man wirklich im Überfluss alles produzieren kann und auch die Energieprobleme wirklich ausreichend gelöst ist und so weiter und dass man sagt, gut, wir stellen ganzen Produkte in der Open Source Manner her, ja, so wie das derzeit in der Open Source Software funktioniert, das funktioniert recht schön, dass man das auch so auf alle anderen Produkte machen kann, ja, dass man das am Anfang so ein kleiner anfängt, ja, und das parallel mitlaufen lässt, ja, und so weiter, bis man dann wirklich an so einem Punkt angelangt ist, dass man eben sagt, ja, es ist eigentlich, das Geld ist irgendwie unnötig und es verliert immer mehr an Bedeutung, wenn man dann wirklich davon abkommt. Weil jetzt in Griechenland zu sagen, ja gut, wir schaffen das Geld ab, wir sind jetzt unabhängig, ja, und wir tauschen wieder oder machen irgendetwas aus, dass jeder was zu essen hat und ein Dach über dem Kopf hat oder so, aber das wird wahrscheinlich daran scheitern, eben an anderen Energieproblemen, dass sie nicht mehr Selbstversorger sein können, ja, weil sie entweder die Technologien nicht haben oder weil sie die Energierohstoffe, sprich das Erdöl und so weiter, nicht selber haben und so weiter und die ganze Hochenergiegesellschaft weiter zu behalten, wirklich zurück in die Mühlen, das wollen wir ja eigentlich nicht. Ja. Und dann an dem wird es dann scheitern, aber wenn man hergeht und mal sagen, ja, wir nehmen zum Beispiel, ja, dass man abgesehen von den Renewable Energy, wie Sonnenlicht und so weiter, sagen, naja gut, das kann man auch nicht alles so machen, oder dass man doch als andere Alternative Thorium-Reaktoren baut, die viel einfacher und sicherer sind und so weiter und da billiger fahren könnten und da kann wirklich jeder Staat seine eigene Energieerzeugung und so weiter, ja, dass man wirklich unabhängig ist, da kann es auch mal eigentlich hinarbeiten, dass man sagen kann, gut, sobald ein Staat wirklich in der Lage ist, dass sie schon so weit sind, alles im Überfluss, wie es eigentlich dann zu produzieren, dass man dann wirklich dann sagt, dass wir uns vom Geld sich langsam lossagt, ja, dass dann wirklich alles auf freiwilliger Basis funktioniert und so weiter. Aber es müssen die technischen Voraussetzungen dafür erst geschaffen werden, ja, und dass es wirklich dann möglich ist. Ja.
Wenn
die Menschen wirklich darauf hinarbeiten, dann kann das sehr rasch funktionieren. Also zum Beispiel.
Aber das Geld vergisst, das meine ich.
Zum Beispiel, dass man hergeht, den Thorium-Reaktor, ich meine, es ist bereits entwickelt worden, ja. Aber man hat das Projekt aufgegeben, aus dem einfachen Grund, dass Thorium ganz auch kein spaltbares Material liefert, um Bomben zu bauen. So der Hauptgrund, warum das Thorium-Projekt fallen gelassen wurde und dass man jetzt diese Plutonium-Provitanten-Uranium-Reaktoren jetzt haben. Ne?
Ich glaube, Technologie ist aber nicht einmal so wichtig.
Aber was auch immer hervorgehen wird, ja, das kann ich nicht sagen. Aber wenn man dann hergeht und so und mit Hilfe des Internet und Collaboration und so weiter und eben mit Open Source, wenn man jetzt anfängt auch Produkte zu entwickeln, ja, und die dann auch anfängt auch herzugeben, auch zu einem Sonstort, da müssen zumindest die Produktionskosten und so weiter drinnen sein, wie die Rohstoffe und so weiter kosten. Aber wo die ganz gute Job praktisch null ist, weil das alles automatisiert ist, ja, dann wird eben diese Entwicklung schon langsam Firmen zwingen, naja gut, wir haben auch outsourcen unsere Entwicklung, also es wird halt auch Open Source produziert, aber unsere Firma wird noch die Produktion übernehmen. Ja, und dann werden wir schauen, wie wir dann noch weitergehen, naja gut, wir werden uns spezifisch nur auf dieses Teil uns konzentrieren und der andere, die früher Firma, wird nur auf diesen Teil sich spezifisch konzentrieren und dann sonst nach gut, wir sind keine Firma mehr, sondern es wird jetzt nur eine freiwillige Interessensgruppe sein, die eben dieses Projekt erführt und betreut und so weiter, ja, und dass man dann schon langsam hinkommt, dass eben nur auf aufgrund der kollaborativen freiwilligen Arbeit Produkte produziert, nicht produziert, designt werden und dass das eigentlich dann schon anfängt. Ja, dann hat man dann wirklich eine geldlose Gesellschaft. Ne?
Ja, du bist jetzt also 6 Punkte vor meinem Konzept. Und auch vorangeeilt, ja?
Was machen wir? Das Open Source existiert ja schon heute. Softwareentwicklung, dass man das halt ausweitet, wenn man auf alle Produkte, ne? Wieso nicht? Ja.
Eigentlich läuft das alles auf eine einzige dumme Frage hinaus, würde ich behaupten. Nämlich, wenn wir jetzt den Kapitalismus abschaffen, was machen wir dann? Dann schieben wir Meister vor und ja.
Naja, aber dann, wenn es so schon langsam übergeht, ja, dann werden viel mehr Forschungsprojekte und
wir so. Wir können ja diese Frage am Ende des Vortrags, wenn man noch Zeit hat. Ich habe gesagt, wie kommt man vom Kapitalismus zu einer alternativen Ökonomie? Ne? Das ist wohl der schwierigste Punkt. Aber ich gebe da recht, es ist dann, wenn es wirklich so weit ist, ist es gut, wenn man vorbereitet ist und weiß, wo es lang geht. Nicht? Keine Frage. Deshalb will ich jetzt kurz vorstellen, die Alternative, wo es lang gehen soll. Und die Grundsätze dieser Alternative habe ich hingeschrieben in 3 Punkten. Und zwar Produktion und Leistungserstellung gemäß Bedürfnissen. Bedürfnisse, Qualität des Bedarfs, nicht unter Bedarf, die mengenmäßige Abdeckung der Bedürfnisse, also genügend Dasein von Qualität, von Gebrauchsgütern. Und diese Gebrauchsgüter oder diese Güter sollen eine Versorgung gewährleisten, die ein gutes Leben für alle bedeuten. Man kann jetzt sich stundenlang streiten, was ein gutes Leben sein soll, aber ich glaube, das kann man sich selber definieren und kann auch die Güter oder diese Leistungen, die er dafür braucht, oder das, was er dafür braucht, halt drunter sehen. Also da ist jetzt nichts ausgeschlossen. Grundlage wird wohl, werden wohl materielle Sachen sein, was ich einigermaßen gute Wohnung, ne, wo man sich wohlfühlt, wo alles funktioniert und so weiter. Arbeit, die dann abgenommen wird durch die Maschinen.
Aber die Bedürfnisse, die variieren ja auch, je nachdem, wie man es gewohnt ist, wie man aufgewachsen ist.
Ja, sicher.
Prinz Charles hat vielleicht andere Bedürfnisse oder auch einen anderen und anderen Schritt Bedarf als wir.
Ja, sicher, sind die Bedürfnisse vielfältig. Ja.
Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann wäre es mir auch lieber, jetzt in einem Palast zu leben. Also, wenn ich es aussuchen kann. Und ich denke, die meisten würden das.
Nein, glaube ich eher nicht. Ich meine, es ist jetzt noch so, weil wir.
Das ist ein Palast.
Ja, ich meine, ein welcher Mensch braucht 400 Schlafzimmer.
Ja, okay, Zimmer. Gut, man braucht dann natürlich auch
vor allem, wenn man nicht zu zweit ist, oder? Es wird dann in der neuen Gesellschaft wird es dann entschieden, ob man Paläste braucht oder wer Paläste braucht zum Wohnen oder nicht. Das kann man sich dann sozusagen aufschnapsen, aber du hast schon recht, Bedürfnisse sind vielfältig, aber das ist jetzt nicht.
Ja, die Bedürfnisse muss ich dann automatisch runterschrauben, wenn ich jetzt meine Bedürfnisse nicht ausleben kann, ohne andere dabei auszunutzen. Also jetzt, wenn ich jetzt in einem Palast bin, brauche ich ja Angestellte, die das pflegen, die meinen Garten sauber halten.
Angestellte gibt es in meiner Gesellschaft
nicht. Keine Ahnung.
Angestellte gibt es nicht. Also insofern ist das eine Art von Privateigentum, das eigentlich dann ziemlich unnütz ist in der Gesellschaft, aber das wird für alle so erscheinen, dass ein Palast eigentlich, das hat ein Palast vielleicht noch in dieser Gesellschaft hat irgendwelche Funktionen, aber in einer vernünftig organisierten Gesellschaft ist ein Palast eigentlich eher unnütz. Ja. Man wird solche Gebäude entweder als Museum verwenden oder abreißen, also als, oder vielleicht Schulen unterbringen, das weiß ich, aber jedenfalls nicht jetzt für 4 Leute darin zu wohnen haben. Das ist, absolut absurd. Ja. Ja. Vielleicht will man darin Altersheime unterbringen oder zwei ältere Leute dort. Oder in meiner Gesellschaft, das Scheibe wohnt ja jung und alt bis zum Lebensende zusammen. Also das, ich will gar kein Training zwischen, dass man dort halt Wohngemeinschaften unterbringt in Palästen von mir aus, die mit diesen abreißen muss, aber ich meine, das sind eigentlich schon sehr periphere Fragen. Der dritte Punkt, um den es geht in dieser Gesellschaft, ist, dass der Arbeitseinsatz sich am Wohl der Arbeitenden und an den vereinbarten Zielen zu orientieren hat. Das heißt, das ist bei der Arbeit geht es darum, dass die Arbeit selbst angenehm sein soll, so angenehm wie möglich. Und es soll gearbeitet werden für vereinbarte Ziele. Und da sind wir dann gleich bei einem Punkt, ja, der ein bisschen später kommt, weil erst komme ich zu den Voraussetzungen, wieso ein Konzept, wie solche Vorstellungen einer Ökonomie, die ja nicht so großartig abstrus sind, das sind halt alles Sachen, die recht vernünftig klingen. Also, ja, warum nicht? Ne? Und doch ist es so schwer, nicht so umzusetzen oder zu verwirklichen oder dessen Leuten klarzumachen, dass das der Kapitalismus nicht erfüllt. Ne? Die Voraussetzung ist, dass die Leute, dass sowas gelingt. Die Voraussetzung für die Alternative ist, dass ein gemeinsamer Wille und Bewusstsein darüber besteht, was man überhaupt abschaffen will und weshalb. Ja. Das ist für mich wichtig. Ja. Also wenn der nicht besteht, wenn ich einfach, wenn die Leute den Kapitalismus abschaffen wollen, weil es als böse Bankiers eigentlich hassen, ja, aber dann kann man so eine Alternative an den aufbauen. Also es muss schon allgemeines Wissen darüber bestehen, was will man eigentlich, ja, was will man eigentlich, sonst wird es nicht gehen. Also gemeinsam, das heißt nicht nur ein paar Einzelnen, die das durchsetzen, sondern dass alle wissen, worum es geht, ne? Das schließt auch Abschaffung der politischen Herrschaft mit ein. Die Leute müssen wollen, die müssen diese Herrschaft weghaben wollen. Und nicht eine neue Herrschaft der andere, sondern ganz was anderes. anderes gestaltetes System. Mhm. Es ist gar nicht so leicht, den Leuten die Herrschaft auszureden. Die Menschen brauchen ja Knute, die brauchen das ja.
So. Ja, aber das sind ja eh schon alle so Wahlen, die Wahlzahlen sinken. Ja. Das, was soll, das weiß nicht, und das, was will, ist
jemand
in der Jugend.
Wenn es jemand ernsthaft mit anderen Leuten, die also nicht so kritisch sind, sagst, naja, schaff einen Staat auf oder schaff mir die Herrschaft auf. Na du eigentlich, irgendwas braucht der Mensch schon.
Also wenn es nicht geht,
soll es dann nicht. Ich habe das eh in meinem Buch auch beschrieben, was da alles für Argumente gibt, wieso es nicht geht. Ne? Das habe ich eh in meinem Buch alles erläutert. Ne? Es geht nicht, weil der Natur der Menschen entspricht es nicht, dass er Ohnmeinflutte da. Das geht nicht. Das sagen immer Leute, die mir selbst sagen, ach so, du brauchst, ich schlag dich gleich, ich knute dich gleich. Nein, ich rede jetzt nicht von mir, sondern die anderen. Ne? Die anderen sind ja so.
Wenn ich immer von der Reproduktion, die Leute nicht in den Alternativen sehen, und die sehen, sind die auch verstehen.
Ja.
Dann würde ich leicht sagen, ich brauche jetzt keine Politiker. Ne? Weil Wahlmühle sind sie alle miteinander, aber sie sehen alle miteinander, kann Leute mit dem sie machen sollen, wie die und die Politiker. Und das ist frustriert, wenn man das sowieso laut rauskommt. Weil es mir keiner hat, und ich sehe es nicht. Nicht, dass es nicht gibt, aber ich sehe es nicht.
Ja. Der nächste Punkt, der Gesellschaftung der Produktionsmittel, das habe ich schon angedeutet. Also kein Privateigentum. Also ich rede jetzt nicht vom Zahntürschluss, das ich Ihnen gehört oder die Wohnungsfirma habe. Das bezeichne ich jetzt nicht als Privateigentum in kapitalistischer Hinsicht. Das hat nach wie vor jeder. Der nutzt seine Sachen. Ja. Irgendwo ist das Besitz, der Unterschied zwischen Besitz und Privateigentum, das ist irgendein Artikel in den Streifzügen. Also jeder besitzt was. Ja. Ja, das ist nicht damit gemeint, mit Abschaffung des Privateigentums. Aber nicht keine Produktionsmittel und keine Verfügung über Kapital oder Vermögen, ja, Geld oder so. Ja, das gibt es nicht mehr. Also Abschaffung der Tauschwirtschaft, es gibt keine Waren, es gibt keine Hin- und Herkaufen und Verkaufen in der Gesellschaft. Das wird abgeschafft. Der Markt wird abgeschafft. Lohnarbeit wird abgeschafft, das Geld, das gibt es auch nicht. Das sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der dir gefallen wird. Ich gehe davon aus, dass es eine moderne Gesellschaft vernünftig organisiert, nicht auf Einsatz modernster Technologie verzichten kann. Also es ist nicht back to the roots. Es gibt einige Kritiker, die sagen, na, wir haben schon zu viel Technologie, wir müssen wieder zurück zu den Anfängen oder was weiß ich, ziehen wir in den Wald. Der Friedhof Bergmann hat das anfangs gesagt, er ist einmal in den Wald gesiedelt, hat dort zugebracht und Zeit lang, hat aber dann gemerkt, das ist so gezammelt, das ist eine Geschichte. Und ist dann immer auf eine ganz spezielle Art von Technologie gefallen. Also ich bin kein Technologiefan. Nein, modernste Technologie, die Menschen, die also auf Wissenschaft aufbaut, die also den Menschen hilft bei der Bewältigung der Arbeit, die bei der Bekämpfung von Krankheiten hilft und so weiter und so fort. Ja. Und dann sehe ich eigentlich nur die Chance in einer überregionalen Umsetzung dieser alternativen Ökonomie. Also in kleinen Selbstversorgereinheiten oder kleinen Tauschzirkeln und so, die es ja durchaus gibt schon, kleinen wird diese Ökonomie auch nicht funktionieren, weil es eine groß angelegte, weil es eine arbeitsteilig groß angelegte Ökonomie sein soll. Ja. Weil nur, man muss sich nur vorstellen, immer so gesagt wird von den, es gibt da so diese Bioökonomie, also die geht davon aus, die Open Source Ökonomie, also diese Open Source Geschichten. Ja, man kann nicht, man kann dieses Arbeiten an gewissen Projekten, geht doch ohne weiteres, dass jeder zuarbeitet zu einem Projekt, also das einfließen lässt und dann weitergibt. Ja, das geht bei geistigen Sachen, geht es ohne weiteres, dass man so auch. Aber jetzt einmal, dass man das schon mal weitergibt und dass das alles funktioniert in der Weitergabe, setzt so vieles voraus. Es setzt voraus ein Internet, das auch die gegebenen Einrichtungen dazu hat, dass das Internet funktioniert. Da ist Technologie erforderlich. Ja. Es setzt voraus, dass es Computer gibt. Die Computer selbst setzen voraus gewisse Rohstoffe, die da einfließen. Ja. Und. Das wird immer alles durchstrichen, das gibt es halt und dann macht man mit dem weiter. Aber das muss ja alles produziert, hergestellt werden. Und das ist nicht möglich jetzt auf einem Bauernhof an sich, ja, oder in kleinen Zirkeln. Ja. Das setzt schon eine größere arbeitsteilige Wirtschaft voraus, ja. Organisation voraus. Ja. Weil die Rohstoffe sind so. Gibt es ja nicht überall, wenn sie irgendwo herbekommen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass sie ressourcenbasiert, gut und schön, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass eine Lebenserhaltung ohne, also die Güter ohne irgendwo, dass ich irgendwo Rohstoffe gewinne, dass das irgendwie in den nächsten 200 Jahren möglich sein wird. Man muss sich schauen, was gewinnt man, wie gewinnt man es und wie zerstört man so wenig wie möglich Natur. Aber ich wär gewisse Sachen nur irgendwo anders herbekommen und weil es da nicht in Wien kriegt, nicht, muss ich das irgendwo anders besorgen. Ja. Also deshalb überregional. Ja. Gut, jetzt. Das sind die Voraussetzungen, das sind noch immer nicht bei der Alternative. Jetzt noch einmal zur Alternative. Was sind die Grundlagen dieser Alternative, die ich da vorschlage? Das funktioniert im Großen und Ganzen so, wie das, was ich da angedacht habe, Freunde beschließen, ein Fest zu gestalten. Ne? Da ist schon gekommen, was werden die erst sagen, der macht das und der macht das und der macht das in der Vorbereitung. Ja? Der kann das, der kann das. Das ist einmal eines. Der Arbeitseinsatz wird festgelegt. Ja? Ja? Aber was geht noch, was muss man noch davor machen eigentlich?
Ein Plan.
Ja?
Ich meine zusammenkommen, ja?
Ja, das ist klar, aber nehmen wir an, sie sind schon zusammen, nicht?
Aber was muss ich mal haben? Freunde muss ich mal haben, das ist ja
fest. Gehen wir jetzt die umgesetzt auf die Gesellschaft, die Leute, die gibt es jetzt. Ja. Sagen wir, sie ziehen alle an einem Strang, das ist eine Voraussetzung, sie wissen, was sie wollen. Was werden sie sich jetzt überlegen müssen?
Was braucht man für eine Party?
Was braucht man? Erstes Mal werden sie über, was wollen wir?
Ja.
Ich meine, jetzt seid ihr mir nicht fest, dass euch das nicht eingefallen ist. Wir wollen jetzt was machen, ein Fest. Also, ja, wieso, was wollen wir da machen? Was wollen wir? Wollen wir was kochen? Was wollen wir kochen? Was wollen wir herstellen? Was wollen wir bieten? Oder was? Was? Also welche Bedürfnisse unseres Seins gibt es denn eigentlich, die damit befriedigt werden sollen? Und was wollen wir da? Und dann kommt der Punkt, was brauchen wir dafür? Was brauchen wir dafür? Und der nächste Punkt ist, na, wer macht was? Nicht? Das ist ja gar nicht da. Ja, und so geht es auch zu in der Gesellschaft, in der Alternative. Es werden die Bedürfnisse und der Bedarf wird erfasst von jedem. Ja? Und jetzt kommt der Punkt, der immer, wo ich immer wieder anecke, es wird die Produktion geplant, dazu gehört, also was brauchen wir dafür und wie viel Arbeitseinsatz ist dafür notwendig und so weiter und so fort. Dass das geplant wird. Ja? Und das Wort Planung, das stellt in jedem, also in jedem nicht, das muss ich nicht sagen, das darf ich nicht sagen. Aber bei vielen stellt es die Haare zu Berge. Warum?
Mit der Planwirtschaft.
Mit der Planwirtschaft, ja. Die hat einen sauschlechten Ruf. Ja. Aber die Leute interessiert ja gar nicht, was dort wirklich passiert ist in der Sowjetunion und so weiter. Ja. Und wie die dort funktioniert hat und warum sie dort schlecht funktioniert hat. Das interessiert die ja gar nicht, die Leute. Ja. Ich sage, prinzipiell ersetze ja, das ist ja, das ist alles, da gibt es verschiedenste Argumente. Plan ist schlecht, weil es was vorgibt. Da gibt es die abstrusesten Argumente.
Nicht Freiheit.
Ja, jedes, ja, also die Freiheit wird unterdrückt oder sowas.
Aber jedes Unternehmen muss planen. Muss,
ja. Jedes Unternehmen plant. Wenn die
Olympischen. Nee, heißt das aber. Es
ja, im Grunde genommen. Das Blöde ist nicht, dass alle Unternehmen gegenseitig im Konkurrenz planen. Nicht?
Mhm. Aber Familie plant.
Bitte?
Da geht es jetzt nicht um Geld haben, damit die Familie plant.
Ja, sicher gibt es die Familie.
Habe ich Kinder, habe ich keine Kinder, von
der wenn so ein Ereignis wie die Olympischen Spiele veranstaltet werden, was da in Planungsarbeit dahinter steckt, nicht? Das zu machen. Das hat keiner. Ui, Planung schlecht. Ja, selbst bei Kindern, die noch immer 5-Jahrespläne haben, ja, sind sie mittlerweile schon im Überlegen, ne, wenn die so stark wären, wirtschaftlich, die haben 5-Jahrespläne noch immer. Also da kann das mit dem Plan gar nicht so gut. Also, jetzt abgesehen davon, was die heutzutage dort planen, aber ich meine, das Wort allein Planung, das ist so in Misskredit geraten. Ich habe da eine lange Auseinandersetzung mit einem Kollegen gehabt, der auch eine Alternative entwickelt hat, der eins vorweg geschrieben hat, dass meine alternative Ökonomie hat nichts mit Planwirtschaft zu tun. Ja. Okay. Also bei mir gibt es die Planwirtschaft. Aber nicht im Sinne der Sowjetunion, sondern es wird einfach geschaut, was brauchen wir, wie viel Arbeitszeit wird da einzustecken sein, wie viele Arbeitskräfte brauche ich dafür, das kann man alles heutzutage, und da gibt es wieder einen Kollegen, der hat auch Studien gemacht, dass das mit heutzutage mit Computern wunderbar schon geht, mit heutigen Computern, dass man solche Planungen erstellen kann, also daran soll es nicht scheitern, auch wenn es sehr komplex sind, ja, sehr vielfältig sind, aber warum sollte sowas nicht gehen? Wenn man solche Sachen wie Olympische Spiele planen kann oder noch größere Projekte, wie den, was weiß ich,
den
Airbus. Ja, also es gibt wirklich große Projekte, die geplant werden, Militäreinsätze, ja, was da für Planung und Logistik dahinter steckt. Ja. Gut.
Und das, also, aber alles ohne Geld.
Ja.
Und das
jetzt? Das ganz ohne Geld, ja. Das, was dann produziert wird, wird zum Beispiel, ich beschreibe das dann so, jeder hat eine Chipkarte und anhand dieser Chipkarte, also es wird von jedem ermittelt, was er braucht, ja, was braucht er. Ja. Jeder hat einfach die Möglichkeit bekannt zu geben, ob jetzt mit oder ohne Chipkarte, jeder kann seine Chipkarte ins Netz stecken und bekannt geben, was er in nächster Zeit benötigen wird. Das fließt dann ein in die Planung, was er brauchen wird. Und das wird, was hergestellt wurde, wird dann verteilt. Das wird nicht verkauft, sondern das kriegt er dann.
Weil dann muss ich das Gefühl von jedem Menschen auf der Welt.
Bitte?
Das gilt für jeden Menschen auf der Welt. Ein Dach über Kopf. Was zum Essen?
Ja, warum? Ich habe ja gesagt, der Kapitalismus könnte das jetzt heutzutage schon leisten. Das ist keine Mangelwirtschaft. Ja. Was spricht dagegen, dass heute schon jeder ein Dach über dem Kopf?
Dann will ich dann nicht die Marken ja auch bauen.
Bitte? Naja gut, zur Arbeit kommen wir noch, ja. Ja. Ja, sicher.
Essen gibt es genug,
also, ja.
Wort gibt es genug. Es ist nicht
anzunehmen, dass das alles ohne Arbeit, ohne Input zu gehen, dass man das ohne Input leisten wird können. Das heißt, Arbeit, auch menschliche Arbeit, wird vonnöten sein, in welcher Form auch immer. Aber
für gewisse Berufe, sage ich jetzt einmal,
ja,
gibt es ja längere Vorbereitungszeiten. Ein Arzt kann nicht von heute auf morgen sagen, ja, ich werde jetzt ihn operieren. Aber wenn ich jetzt Sand oder Erde schaue, das kann jeder von heute auf morgen.
Ja, dann wird er ausgebildet.
Das
ist ja so. Ja,
das ist es ja
nicht. Das ist wahrscheinlich nicht. Für das hat er nichts gekriegt.
Also, wieso?
Ja, nichts gekriegt. Ja, weil sie sagen, es gibt ja kein Geld. Ich will ja alles was verdienen. Wie behebt sich der ab von dem, der die Villa putzt? Ja, oder der die Straßenbahn.
Er kriegt ja was. Er gibt seine Bedürfnisse bekannt. Und das kriegt er dann.
Man sieht doch jetzt nur die Grundbedürfnisse, da kann man jeder einschreiben, was er will.
Naja,
ich hätte auf die Malediven fahren nicht so.
Muss das sein?
Brauchst du wieder
gut. Das ist jetzt eine spezielle, ich überlege jetzt, es ist ein Bedürfnis, aber wieso nicht? Ja? Das ist eine Sache der Planung. Dann, er will auf Urlaub fahren, na gut, wie viel Urlaubszeit? Also die Leute in meiner Gesellschaft, die werden höchstens anfangs 5 Stunden am Tag arbeiten und viel mehr Urlaub haben und das wird sich da reduzieren, weil das ist ja möglich mit gezielten Einsatztechnologie auf eine Arbeitszeit von 3-4 Stunden zu kommen, täglich, also 5 Tage in der Woche und man kriegt genauso viel raus an Gütern wie heutzutage. Das ist ja, wieso die Leute so lange arbeiten, das hat ja nichts damit zu tun.
Das ist ja ineffizient, das Ganze.
Ja, ist ja ineffizient.
Das ist ja
absurd.
Ineffizient, das gibt ja extrem, dass wir meinen, dass wir so ein.
Es gibt ja auch, wenn man überlegt, wie viele Arbeitskräfte frei wären, die jetzt in Berufen drinnen sind, die mithelfen können. Die jetzt in Berufen drinnen sind, die überhaupt nicht gebraucht werden in meiner Gesellschaft. Der ganze Finanzsektor, der Handelssektor im Grunde genommen, die ganze Rechtssphäre. Ja. Ich habe das eh in meinem Buch beschrieben, wie viele Arbeitskräfte da frei werden, die jetzt einfach nur aufgrund dieses Kapitalismus und dieser Staatsform einfach nur bestehen, ansonsten in einer Alternative überhaupt keine Funktion hätten. Ja. Die wären ja frei und wenn die ja 3 Stunden am Tag arbeiten, dann sehe ich kein Problem, dass da alle Bedürfnisse oder die meisten befriedigt werden können oder dass da kein Mangel bestehen muss. Es ist nur eines und das ist halt eigentlich der Kernpunkt meiner Alternative, dass nach wie vor ein Zusammenhang besteht, und da komme ich jetzt in die Gegend, wo du hinaus wolltest, nach wie vor ein Zusammenhang besteht zwischen Arbeit und Zuteilung. Das heißt, was kriegt einer, ist ja nicht ganz unabhängig davon, wie viel Arbeit der Gesellschaft zur Verfügung steht. Es ist jetzt passiert nicht in Form eines Loans, sondern das müsste in der Gesellschaft schon selbst ausgestritten werden, wie das dann ausschaut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ausschauen könnte, dass es Leute gibt, die nicht arbeiten wollen.
Das ist ja auch der Punkt. Du musst sagen, ja, alle kriegen
alles
und der arbeitet
dann auch sofort. Die kriegen einmal, das wird halt dann ausgeschritten und festgelegt. Das reicht zu einem zufriedenstellenden Leben. Ja, die müssen nichts sagen, jetzt Krankheit, die Gesundheitsversorgung ist gratis und alles. Und sie haben ein Dach über dem Kopf und alles. Aber gewisse Sachen können sie dann nicht konsumieren. Das kriegen nur Leute, die halt regelmäßig ihre
für die Gesellschaft.
Fünf Stunden arbeiten, aber nicht einmal fünf Stunden.
Ich kenne einen, der hat in Rumänien ein Haus gekauft, hat irgendwie Glück gehabt, hat ein Haus und ein bisschen Land. Und ich habe ihn gefragt, ob er mehr arbeitet, weil ich dachte, er arbeitet mehr dort für sein Land und so weiter. Und sagt, nein, also weit weniger als in Wien zu Hause, 2 Stunden und den Rest unterhält er sich mit den Nachbarn und so. Also ist eigentlich heute schon.
Was macht er denn dafür?
Noch gar nicht. Er lebt in Rumänien im Jahr 200 Euro ungefähr, weil das geht sich aus, weil er nichts ausgibt. Und sonst ein bisschen tauschen mit den Nachbarn, die auch ein bisschen Gemüse und
wenn man nicht viel braucht, muss man nicht viel arbeiten.
Na gut, dann hat er seine Grundversorgung und du brauchst vielleicht gar nichts arbeiten. Ja? Aber Leute, die ein bisschen mehr haben wollen, dann die müssen halt ein gewisses Arbeitspensum dann auf Dauer gesehen, das wird dann durchgerechnet, der hat das sehr beschrieben, erbringen, dann können sie halt das übliche konsumieren. Wenn einer besonders viel Arbeit oder besonders schwierige Arbeiten macht, dann kriegt er auch Sachen, die halt rar sind, die besonders rar sind, das ist ein gut gelegenes Haus oder so, kann er dann.
Aber ich verstehe jetzt gar nicht, wo ist jetzt der Unterschied eigentlich mit dem Geldsystem? Es ist ja dann doch irgendwie eine Art Geld, nur halt ein immaterieller Wert in Arbeitskraft oder
wie
man sich in die Gesellschaft
einbringt. Skalon. Ja, wer kriegt
ein
schönes Haus?
Ja.
Kann man das dann nicht verkaufen oder gar schenken, was es kann? Oder kann er es tauschen?
Der kann
so raus im Berg gehen.
Weil er sagt, er arbeitet jetzt nur noch 3 Stunden, muss er von dort ausziehen.
Das ist ja nur bei Ausnahmsgütern der Fall. Das ist ja nur für solche Sachen, die nicht in dem Maße produziert werden können und gewisse Spezialitäten beinhalten. Da kann man sagen, es gibt besondere Begünstigungen für jemanden, der halt besonders schwierige Arbeiten eine Zeit lang macht oder besonders lange Arbeit kann man. Aber das hat nichts mit Lohn zu tun, sondern das ist in Beziehung setzen, was gibt er der Gesellschaft und was kriegt er zurück. Ja? Mhm. Ja? Aber das hat nichts.
Ja, wer setzt fest,
es ist keiner vom Lohn abhängig.
Aber es ist ein Belohnungssystem. Und die Frage ist, brauchen wir so ein Belohnungssystem?
Ja, das ist die Frage.
Könnte es sein, dass wir irgendwann mal quasi Ärzte haben, weil er einfach Arzt werden will und ist wurscht, ob er keiner noch
wohnt. Es ist ja nicht so, dass ein Arzt jetzt das kriegt. Sondern die Bewertung der Arbeit, das kann einer sein, der Reinigungsarbeiten schwierige durchzuführen hat oder so. Ja. Also gerade die hier im Kapitalismus unterbezahlten, schwierigen Arbeiten, dass der höher bewertet wird von seiner Arbeit und dann Anspruch hat auf noch bessere Sachen.
Ja, aber das Ganze ist ja auch ausgelegt. Theorie am heutigen Stand physischen Arbeiten, die werden sicherlich automatisiert und
ja,
robotisiert werden. Und es wird immer mehr auf Wert gelegt werden, auf Innovation und das, was eigentlich die Menschen machen können. Ja, also es wird nicht irgendwie ein Computer sich selbst entwickeln oder so, oder die Uhr Gemälde malen und so,
das, ja. Auf das soll es rauslaufen. Aber ich gehe davon aus, dass nicht alles automatisiert werden kann. Ja, dass es immer wieder Sachen
gibt.
Sozialbereich, Pflegebereich. Ne? Ja. Das ist auch beim Zeitgeist nur ein Film. Das ist auch, glaube ich, irgendwas, wo diese Bereiche nicht. Ist man dann in der Alternative, ist man hinuntergekommen, wie das eigentlich, wie diese Gesellschaft ökonomisch geplant dann ausschaut, ist nicht untergekommen. Aber gut, zum Beispiel Gesundheitsbereich, da gibt es auch schwere Arbeiten, nicht? Also Altenpflege und so weiter und so. Wieso sollen nicht die Leute solche schweren Arbeiten machen?
Das kannst du nicht ganz automatisieren. Vielleicht kannst du vielleicht es ist auch so, man könnte einen Wertewandel wieder, dass doch wieder vielleicht, so wie früher, dass nicht ältere Menschen ins Altersheim abgeschoben werden, sondern dass sie gemeinsam unter einer Familie wohnen und dann die Familie selber die ganze Pflegearbeiten übernimmt. Ja, und dass das ist auch irgendwie als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Ja. Da braucht man nicht irgendwelche zusätzlichen Privilegien oder sonst irgendwas. Ja, das macht man dann einfach. Ja, das ist nur heute
so. Situationen geben, wo das Wissen der Familie nicht mehr ausreicht, wo man wird müssen, also eine geschulte Pflegekraft in Hand. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Es wird versucht werden, so viel wie möglich unangenehme Arbeiten zu automatisieren, aber es wird nicht ganz gelingen, es wird nicht ganz das gelingen, was der Marx bezeichnet in seinem Kritik des Gotha-Programms. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Ja. Das wird am Anfang, das wird vielleicht in einer Zukunftsgesellschaft, wie der Marx schreibt, wo die Arbeitsteilung schon verfließt zwischen geistig und körperlich, wo das gar kein Unterschied mehr ist und wo die Arbeit selbst zum ersten Bedürfnis wird und solche komischen Formulierungen oder da drinnen. Wenn eine Gesellschaft überhaupt, wo du gar nicht mehr sagst, das ist Arbeit und gar nicht mehr sagst, das ist Freizeit, sondern dass das ineinander verfließt. Ja? Also das, glaube ich, wird es nicht so bald spüren, da müssen schon noch einige hundert Jahre noch vergehen, dass vielleicht das sein wird, vielleicht wird es nie sein. Ja?
Nein, ich glaube ja nicht, wenn es losgeht. Ja. Ich meine, es ist derzeit so, wir leben eigentlich auch von den Errungenschaften vielleicht von 1 oder 2% der werktätigen Bevölkerung. Ja. Wenn man sich so anschaut, ja, braucht man die ganzen Flätzchen, die ist eher gewachtet, da kommt man vielleicht drauf, dass vielleicht 20 oder 30 Leute da wirklich sie mit der Entwicklung von diversen Flatscreenen sie beschäftigen oder Computerchips oder was auch immer. Ja. Es ist unheimlich gering, die meisten die kreieren nichts oder die schaffen nichts. Und wenn man wirklich hergeht und das Ganze so Open Source, wo wirklich jeder seinen Input macht, auch wenn es nur 2 oder 3 Stunden pro Tag sind. Ja. Und das geht wirklich immer weiter, ja. Es ist nicht so, dass das aufhört für 2 Monate oder so, ja. Ferien sind oder was auch immer, ja. Aber es ist immer eine kontinuierliche Verbesserung da, ja. Und das sieht man eben jetzt an der Software ziemlich gravierend. Es schreitet immer schneller und schneller voran, ja. Die Entwicklungszyklen werden immer kürzer und so, ja. Das Ganze wird immer mehr komplex und so, ja, und das Ganze geht dann exponentiell, ja, und an der exponentiellen Entwicklung kann man sich unsere sowieso nicht vorstellen. Also es wird schon immer mehr schwieriger vorauszusagen, wie es jetzt in 5 oder in 10 Jahren sein wird, weil das vor 20 oder 30 oder 50 Jahren, was da eher noch möglich war, Prognosen zu erstellen, wie die in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden, sein werden. Aber das jetzt vorzuschlagen, zum Beispiel, das wird noch hunderte von Jahren, ich glaube, dass das nicht mehr stimmt. Ja, es treten jetzt Entwicklungen im Gange und sind alle jetzt ziemlich exponentiell. Am Anfang geht es eher langsam und so, aber jetzt kommen wir jetzt unten in einer Kurve rein, wo das alles extrem schnell passieren wird. Ja.
Ja. Magst du recht haben,
es deutet alles
auf, wie sich das technologisch entwickelt und wie die Arbeit in 200 Jahren ausschaut, wage ich also auch nicht, aber ich habe mir nur gedacht, wenn es jetzt zu einer Änderung käme, jetzt, heutzutage, wenn jetzt meine Gesellschaft da eingeführt würde, bei der Technologie und bei der Arbeitsteilung, dann wird es halt derzeit noch nicht so ausschauen, dass alles abgenommen wird von Maschinen oder das, was der Friedrich Bergmann da beim Thema Arbeit, dass es eine Maschine gibt, wo einer alles selber herstellen kann. Also das hätte ich eher für überzogen, aber ich will mich da gar nicht auf Prognosen jetzt einlassen. Ne?
Die bedarfsorientierte Wirtschaft, von der wir reden. Wie du früher gesagt hast, man nimmt das Kartenzeug zum Computer und sagt einmal, was brauche ich.
Ja.
Gehen wir jetzt nicht davon aus, von der Villa oder vom Flugzeug, der wenn auf die Wald in Malediven fliegt, sondern da steht man drin, ich brauche ein neues Paar Schuhe, ich brauche zwei Leibwagen, eine Schose, ja, und solche Sachen gleich zum Grund genommen. Ja. Alles, was man nicht wirklich im Überfluss benötigt.
Aber wenn du was fragen zu dem.
Dann die Grenze? Wer darf dann. Was ordern mit dem Chipkarte auf dem Computer? Das würde mich noch interessieren. Der Arzt? Na, die Grenze. Ich meine, der Arzt, der weil das ein hochspezialisierter Beruf ist. Natürlich muss auch jemand den Dreck wegputzen, weil aufs Klo einmal in 300 Jahren auch noch geht. Aber für das brauche ich keine Ausbildung. Und wer sagt mir, oder wo sind die Leute, die jetzt einmal freiwillig 10 Jahre studieren, um einen Menschen zu operieren, wenn der genauso viel kriegt wie der, was da unten
ist. So, also du drehst den
Kanal
irgendwie um. Also, in der kapitalistischen Gesellschaft, in der Ausbildung ist es ja so, dass Wissen ja Kapital ist, im Grunde genommen. Ja? Also ein Arzt nimmt es auf sich, diese Ausbildung, weil er weiß, wenn ich das schaffe, ja, dann habe ich eigentlich doch ein gesichertes Einkommen. Heutzutage ist das auch nicht mehr so sicher, wenn man es sagen lassen. Aber ich stehe mir es auf jeden Fall besser wie einer, der Hilfsarbeiterausbildung hat.
Da kann ich auch keine Ausbildung, dann muss ich nicht entscheiden gehen.
Also das ist einmal schon sicher, dass das mal ein Kriterium ist, dass er das macht um des Wissens wegen und weil er anderen Leuten helfen will.
Dann mag es schon ein paar geben.
Okay, in meiner Gesellschaft wird Ausbildung oder Wissenserwerb überhaupt ein bisschen anders organisiert sein, ich schreibe das selber.
Ich werde später lesen,
das Buch geht. Ja, wie das ausschauen könnte, ja. Mhm. Und worum es da geht. Und dass Leute, die gewisse Sachen erlernen, auch schon dann das teilweise in der Praxis erlernen, dort mitarbeiten und durchaus nicht das ganze Leben lang machen, sondern dass jemand mehrere Jobs machen kann, eine Zeit lang und sich dann wieder anders ausbilden kann. Ja. Also dass da nicht eine lebenslange Bindung an diesen Beruf besteht, sondern dass er vielfältigste Möglichkeiten hat in der Gesellschaft, seine Fähigkeiten einzubringen Und jeder Mensch hat irgendwelche Fähigkeiten und Sachen, wo er stark ist, Sachen, wo er welche ist. Und da kann er sich dann betätigen. Und es ist nicht gesagt, dass der Arzt dann besser versorgt wird, weil er diese Ausbildung hat wie ein anderer, der halt sofort irgendwo was praktisch gemacht hat, nur die Ausbildung jetzt zum Bau gemacht hat, wobei die Ausbildung zum Bau jetzt auch nicht darin bestehen wird, dass er nur lernt, wie er dann Ziegeln hinpflastert, die man doch dann vielleicht auch durch Maschinen, dass man das einmal durch Maschinen bewerkstelligen kann.
In deiner Gesellschaft ist ein Arzt ein anderer, wie heute ein Arzt in der heutigen Gesellschaft leben die ja von kranken Menschen. Also die haben ja nicht wirklich ein Interesse, dass die Leute alle gesund sind.
Ja, das auch.
Deswegen schreiben sie auch Medikamente, wo sie wissen, dass sie erhebliche Nebenwirkungen haben. Oder auch von Therapiearten, wo sie nicht ziemlich genau wahrscheinlich sagen, dass es halt nicht anstimmt.
Ärzte, die wegen Geld studieren, sind gefährlich. Da gibt es bereits im Internet riesige Diskussionen zum Thema Ärztepfusch. Also, wenn man das Kapitel streicht, diese ganzen Nebenwirkungen, den Ärztepfusch.
Die gibt es ja in meinem Buch, ich arbeite mit Frank Vogel, sagt man, jeder macht Fehler, aber beim Arzt ist das halt sehr gravierend.
Ja, wenn einer
das Studium
hinterher
ist, dann
ist
das
nicht fehlerlich. Verschaut er sofort krank. Und ich sage, ja, ich
bin vorbeikommen.
Also noch einmal, der Arzt hat in meiner Gesellschaft jetzt keine privilegierte Stellung oder so. Oder? Das ist eine Arbeit wie jeder andere, die wird vielleicht bewertet, wenn sie ein Chirurg, der besonders anstrengende Arbeit macht, da gibt es dann da muss man sich darauf einigen, wie viele Stunden der am Tag arbeiten muss, dass er überhaupt da kann, damit er überhaupt sein Pensum erfüllt. Ne? Dass der weniger Stunden, weil es anstrengend ist, arbeiten muss. Das ist das Einzige. Nicht? Aber das gilt genauso für Leute, die halt andere schwierige Arbeiten machen, die sehr kraftraubend, sehr anstrengend sind oder so. Ja. Dass die weniger lang arbeiten müssen wie andere und trotzdem Anspruch auf eine gute Versorgung haben.
Auf alles. Ja, die Grundversorgung.
Grundversorgung, das geht schon hinaus. Wenn sie arbeiten, dann haben sie Anspruch auf eine allgemeine Versorgung. Grundversorgung kriegt ja jeder auch, wenn er nichts macht. Ja, ja, was wolltest du fragen?
Ich wollte fragen, warum du meinst, dass es eben notwendig ist, dieses Belohnungssystem zu haben.
Belohnungssystem. Es ist einfach ein System, wo eine Relation hergestellt wird, wie viel gibt einer, bringt einer in die Gesellschaft ein und wie viel kriegt er zurück.
Ja, aber warum ist
das? Warum ist das notwendig? Weil selbst Marx schreibt in einer Stelle, stellen wir uns vor, im Kapital ist das ganz am Anfang, stellen wir uns vor einen Verein freier Menschen, die also frei für sich produzieren, ein Verein, ja, so wie meine Gesellschaft, ein Verein, ja, die für sich, für die Gesellschaft produzieren. Dann wie soll das, was sie, also, ich weiß es nicht genau, Wortlaut, ja, wie soll das, was sie also aus der Gesellschaft beziehen können an Gütern, anders festgelegt werden, als wie die geleistete Arbeitszeit ist, die sie zur Verfügung stellen, schreibt er. Ja. Also im Gegensatz zum Kapitalismus. Ja. Das tut er explizit gegen den Kapitalismus stehen, diese Stelle. Ja. Also er schreibt eine Arbeitszeit, bei mir ist es Arbeitszeit und Arbeitsbewertung. Ja? Und ich sage auch, vielleicht kann man dann im Fortschritt dieser Gesellschaft, wenn sie einmal so weit entwickelt ist, dass das auch nicht mehr notwendig ist, dass so wenige Leute benötigt werden, um was zu machen, dass die anderen immer weniger machen müssen, dass das ganz sich auflöst.
Ja, zum einen, zum anderen vielleicht das, keine Ahnung, das, dadurch, dass man vielleicht das, eine ganz besondere Leistung für die Gesellschaft erbringt, dann von der Gesellschaft ganz anders vielleicht auch als, also respektiert wird oder so immateriell sozusagen ein Gegendienst.
Aber das muss sich dann, die Gesellschaft, die sowas macht, da muss sie sich darauf einigen. Ich sage nicht, dass es nicht anders geht, aber das ist ein Vorschlag. Und wenn die Gesellschaft und die Leute dann sagen, na, wir brauchen eigentlich jetzt keine Belohnung in dem Sinn, wie es du sagst. Ich sage dazu, er gibt der Gesellschaft mehr, er bringt da mehr ein. Ja? Und deshalb hat er auch, weil er einfach von seiner, hat er auch, weil er mehr eingebracht hat, hat er mehr Anteile an dem, was ihm zurückgegeben wird. Ja? Einfach so, das ist der Gedanke. Aber wenn man sagt, na, diesen Zusammenhang wollen wir gar nicht.
Kann ich ja die Idee dazu präsentieren? Also ich denke mal, es ist sowieso nur relevant, wenn man unterscheidet zwischen Dingen, wo es halt eine Knappheit gibt und wo es keine gibt zu einem gegebenen Zeitpunkt. Weil da, wo es keine Knappheit gibt, kann ich jeder so viel haben, wie er möchte, wie er will, wie er braucht.
Ja, so ist es.
Ja. Und zu jedem Zeitpunkt wird es aber immer Dinge geben, die knapp sind, wie eben die Malediveninseln zum Beispiel, weil ich mit dem Hansa halt genau über das Thema geredet habe. Und dann muss man sich einfach eine Idee einfallen lassen, wie man es löst, und da finde ich es gerecht, dass, so wie du das sagst.
Ich brauche unbedingt eine Segeljacht, ja.
Ja.
Ja, wer baut denn die? Auch Leute, die gerne Proton bauen.
Ja, das muss dann entschieden werden, ob man überhaupt sowas macht. Wenn die Leute übereinkommen, eigentlich, ja, Paläste braucht es nicht. Eine Segeljacht brauchen wir eigentlich auch nicht. Es gibt so gute, Möglichkeiten, sich am Wasser zu bewegen, dass man nicht Privatvergnügen mit einer Segeljacht da unterwegs zu sein, dass man das noch in die Produktion mit hineinnimmt. Es gibt wichtigere Sachen wie Verzichten auf Segeljachten. Wer eine Segeljacht haben will, der muss, kann das mit anderen initiieren, dass sie eine Gruppe zusammenfindet und dass die das auf dann irgendwie in Eigenorganisation dann machen oder zusammen machen, aber in die allgemeine Produktionsplanung fließt es nicht ein, ne? Das sind alles dann.
Ja. Das braucht nur wieder Privatfirmen, so schenken die dann.
Privatfirmen, das Privatfirmen, es ist ein Bereich, der dann von der gesellschaftlichen Produktion irgendwie ausgegliedert ist und wo sich dann Initiativen bilden können, die dann was Spezielles für sich herstellen können. Ja? Dudelsackpfeifen ist mein Beispiel da, nicht? Wenn sie irgendwelche Leute unbedingt stehen auf Dudelsackpfeifen, dann wird das nicht eingenommen, wir produzieren jetzt, wenn jetzt sie heraussteht, wenn jetzt 100.000 Leute Dudelsackpfeifen wollen, okay, dann wird es in die gesellschaftliche Produktion reinfließen, aber wenn das ein Häufel ist von 2.000 Leuten, dann wird man sagen, okay, das fließt nicht in die gesellschaftliche Produktion ein, da können sie Zirkel bilden, die dann Kulturzirkeln oder was weiß ich, die das dann dort machen. Genug Freizeit wird es ja geben. Also das sind, aber das kann kein Problem für eine Gesellschaft sein, sowas. Ja, das ist nicht das wirkliche Problem. Und der Punkt Mitbestimmung der Mitglieder dieser Gesellschaft in verschiedensten Gremien, das ist immer manchen Leuten unheimlich wichtig, dass das überall natürlich mit Mitbestimmung läuft, was, wieso auch nicht, es soll unter großer Beteiligung erfolgen, dass die Leute stimmen, was stellen wir überhaupt her, was gibt es da für Präferenzen, was können wir nicht leisten, ja, also diese Entscheidungen sollen seine Produktionsentscheidungen nach wie vor zu ihm treffen. Die sollen halt in Gremien mit größtmöglicher Beteiligung auch getroffen werden. Ne? Also das ist im Großen und Ganzen mein Modell, wer es nachlesen will, genauer kann sich es im Buch sich anschauen. Und ich gehe dann sogar auf kulturelle Sachen ein und auf die Organisation der politischen Gremien. Das ist eigentlich eher mal oft auch, das ist viel zu viel. Das werden sich die Leute dann schon eigentlich selber dann organisieren. Das Wichtigste ist nur das ökonomische Grundprinzip, das ökonomische Grundprinzip in dieser Gesellschaft. Ja. Und das, was heute dieser Gesellschaft halte ich übrigens nicht für eine Utopie. Ja, das ist ja, nicht ja, utopisch. Ja, es ist aber eines utopisch, also das vorläufig für mich utopisch, wie man zu so einer Gesellschaft kommt. Ja. Also wie kommt man dazu?
Genau.
Also dazu ist der letzte Punkt eigentlich am Blatt gedacht. Ja. Also wie kommt man vom Kapitalismus zu solch einer alternativen Ökonomie. Ja. Also auch wenn man den einen oder anderen Punkt sagt, dass die jetzt anders machen oder das wird bei mir anders ausschauen, ja gut und schön. Aber ich glaube, von den Grundprinzipien her ist das ja alles relativ vernünftig. Man kann keiner sagen, na, also nie und nimmer so, es ist furchtbar, so eine Gesellschaft, ja.
Ja, die oberen 5 oder 10% werden sagen, es ist furchtbar.
Weil die ja, also das...
Manchmal sind genug auch Idealisten, die Geld jetzt als das Wichtigste sehen und sagen, ja, Geld ist Energie und ich meine auch so, die auch viele Esoteriker, wünschen sich Geld herbei, wie sie das imaginieren und keine Ahnung.
Nein, ich meine jetzt die Reichsten der Reichen, die sind dann sicher nicht mehr die Profiteure in so einer Gesellschaft, wie sie das jetzt noch sind. Die werden sicher was dagegen haben.
Ja. Gut, also
Politiker auch, weil Politik wird auch schon.
Ja, eben. Aber es muss ja trotzdem Gremien geben, die beschließen, wer was wollen darf und was wo hergestellt wird. Nein, die Gremien nicht in so einer Gesellschaft, die kann man auch vorstellen, wenn wir 8 Milliarden Leute auf der Welt haben, brauche ich eine gewisse Anzahl an Ärzten zum Beispiel. Oder an Leuten, die immer das Essen produzieren. Oder die technischen Hilfsmittel, die Computer bauen. Ja, das muss ja dann auch im Vorhinein schon geplant werden. Wie viele Ärzte brauche ich für 8 Milliarden Leute?
Ja, das kann ich sagen.
Und da muss ich sogar bei Zwingung reden, muss bei Arzt werden.
Nein, nein, also
das ist nicht erst alles
nicht,
oder
ist
der Schlaf
oder der Vater ist nicht gesagt.
Weil wenn ich keine Ärzte mehr habe, dann brauche ich
die Aber was ist, was spricht dagegen, Arzt zu werden, wenn die Arbeitsbedingungen für einen Arzt angenehm sind und wo er dazu noch den ideellen Profit hat, dass er Leuten helfen kann. Also das ist ja, ich meine, was sollte der Leute abhalten davon, das zu machen?
Ja, das macht natürlich sehr hart, das sehr hilft auch Leuten.
Ja. Nein, also bitte, ja, wenn du es so sagst, jeder hilft, wenn er was macht mit seiner Arbeit, indirekt jeder Gesellschaft. Ja? Wenn du es so global, wenn du es so umfassend sagst, jeder, der Arbeit einbringt, hilft anderen auch, weil es wird was erstellt und so weiter. Ne? Es ist nur, ich gehe immer von einer arbeitsteiligen Gesellschaft aus. Es gibt Leute, die sagen, nein, alles in kleinem Rahmen, es muss alles in einer Einheit, alles muss von diesen Leuten gemacht werden, ohne dass da jetzt sehr viel Arbeitsteilung ist. Und das halte ich nicht für sinnvoll, das so in einem kleinen Dorf, in einer Amazonas-Dorfgemeinschaft, dass da, aber gibt es auch schon den Medizinmann, den Spezialisten für diese und jene Sachen, den Schamanen.
Ich habe da von Franz Werner das Buch gelesen, auch die Diskussionsrunde dazu und im Internet habe ich dazu geschrieben und so weiter. Und ich habe mir links dazu die Mauerbild geschrieben, also das ist eine E-Mail hatte, also heutzutage. Und dann meine Endfrage war quasi, was, wenn sich das entwickelt und wenn sich das entwickelt und wenn sich dann das entwickelt, das sind Leute, die was entwickeln, das sind Leute, die was in Frage stellen und die was bewegen. Und meine konkrete Frage, ich habe es heute noch keine Antwort bekommen, ist, was kann ich in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, also ich betreibe unglaublich engagiert Aufklärungsarbeit, ich überlege diese Zeitteils, Geschichte zum Anschauen, deswegen das Projekt in Amerika und so weiter, also Information, 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 aber was kann ich als Teil dieser Gesellschaft jetzt hier in Österreich, in Wien, was kann ich jetzt konkret tun, um das Ganze irgendwie
ins Laufen zu bringen?
Ja.
Also, gut, das ist der letzte Punkt, ne? Ja. Nur, dass ich das ganz kurz noch. Ich gebe da gleich die Antwort dazu.
Ich kann nicht kommen. Man
kann das gleich diskutieren. Ich wollte nur diese zwei Punkte noch, damit da nichts offen bleibt. Jetzt, es gibt, wie kommt man zu einem Umbruch der Gesellschaft? Nicht? Man kann einerseits, es gibt die These, die Geschichte arbeiten lassen. Das heißt, es gibt einen Begriff List der Vernunft, das kommt so von den Hegelianern, die Geschichte, die geht schon voran und mit der Zeit setzt sich dann was durch innerhalb der Geschichte, was dann besser ist, als wie das vorhergehende irgendwie so ist. Das ist heute für sehr verwegen und absurd. Ja. Es gibt Zusammenbruchstheoretiker, die sagen, ja, Kapitalismus macht sich nicht mehr lang, das ist so ähnlich wie die Geschichtstheoriologen. Nicht? Also über kurz oder lang wird der Kapitalismus den Bach runtergehen. Wollte ich auch für so verwegen, er kann seine Form ändern, sein Gesicht ändern, der Kapitalismus, aber das Grundlegende sehe ich nicht, wie sich das verändern sollte. Ja. Also diese Grundbestimmungen, die ich da gebracht habe. Also das halte ich für nicht sehr vernünftig darauf zu setzen. Dann gibt es diese These, die schon viel öfter ins Spiel gebracht wird. Ich nenne sie das richtige Leben im Falschen. Das heißt, ich mache es einfach vor, innerhalb des Kapitalismus, wie es alternativ gehen könnte. Ne, das wären Projekte der solidarischen Ökonomie oder alternative Lebensmodelle und so weiter. Ne? Kennt jemand das richtige Leben im Falschen? Das ist der Adorno hat einmal gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja. Was hat er damit gemeint? Zumindest lege ich so aus, dass man nicht im Kapitalismus jetzt gegen den Kapitalismus leben kann. Ja. Du bist sozusagen hier mit ihm verfangen und kannst nicht sagen, jetzt ich lebe ein alternatives Leben und klingt mir aus. Das
ist ja nicht machbar, du hast Fixkosten, du hast dann gehört, du musst dann auch kaufen.
Auch der Fridtjof Bergmann hat erkannt im Wald, es ist kein sehr gutes Ausklinken, wenn man im Wald lebt. Allein ich muss ihm das Arbeiten, das Holzhacken zu schaffen gemacht hat, das hat ihm, glaube ich, den Rest gegeben, das Holzhacken. Gut, Das ist eine Sache, da werden eigene Kongresse ins Leben gerufen, um das zu abzuchecken. Was gibt es für Projekte innerhalb des Kapitalismus? Ich will jetzt nicht sagen, das geht nicht. Ja, aber es muss ein Projekt sein, das da wirklich dann so gut ist, dass es einerseits unabhängig ist vom Kapitalismus, andererseits es auch den anderen Leuten sagt, okay, das ist ein so gutes Leben innerhalb dieser Alternative, also nichts wie hin, da macht man mit. Ja. Und es muss sich eigentlich dann auch gegen den Kapitalismus durchsetzen können. Ja. Das heißt, das sind alles schwierige Sachen. Und einige dieser Modelle, die basieren noch immer auf Tausch und auf Sachen, die halt zum Kapitalismus gehören.
Das wäre quasi eine Übergangsgeschichte.
Das wäre eine Übergangsgeschichte. Ja, aber ist nur dann sinnvoll, wenn den Leuten klar ist, dass es nur eine Übergangsgeschichte ist und dass sie dann alles abbringen werden. Auch den Tausch beseitigen und auch das Geld und auch die Lohnarbeit bzw. das Privateigentum und alles dann.
Das ist aber ziemlich viel auf einmal. Ich kann nicht das Geld abschaffen und die Banken und den Tausch und das und das und die Politiker alles gleichzeitig, also in welcher Reihenfolge wird das stattfinden?
Ja, es gibt, und das ist der dritte Punkt, die Möglichkeit, eine Revolution zu machen. Eine Revolution, soll man nicht sagen, das ist auszuschließen. Es war möglich in Russland, ja, und die haben wirklich ziemlich viel umgewälzt. Ich würde nicht über die Ergebnisse diskutieren, aber das war, kann man sagen, wirklich eine Umwälzung der ganzen Sache und das Ganze. Also da ist wirklich ziemlich viel auf den Kopf gestellt worden. Ja. Also,
ich will da ganz kurz das einhalten, ja, aber die Voraussetzungen für eine Revolution, ja, das, was du eh schon gesagt hast, müssen die Leute wissen, was sie wollen.
Genau.
Das wissen sie eben nicht.
Das ist richtig. Und das ist der Punkt Agitation. Und wenn du sagst, was soll man tun? Ja, entweder du musst dich entscheiden, entweder stellst du dich im Sinn in einem Projekt zur Verfügung und machst dort mit. Ein Projekt, das versucht jetzt einiges nicht so zu machen wie im Kapitalismus. Ja. Und da ist auch unterschiedlich, wie man sich da einbringt in das Projekt, ob man seine ganze Existenz, eine ganze bürgerliche Existenz dort aufgeben lässt oder nicht. Wenn man sozusagen das Risiko eingeht, das ist eine schwere Entscheidung. Oder du sagst, ja, es geht ums Ganze. Ich will nicht nur sammeln, es geht nur ums Ganze. Dann wird es wahrscheinlich nicht, wird man nicht umhin kommen, die Leute zu agitieren und sagen, das seht ihr was, was der Kapitalismus mit euch macht, schafft es auch mitsamt der Politiker, schafft es das auch. Ja. Zum Beispiel, Griechenland wäre natürlich ein guter Zeitpunkt, jetzt den Leuten das klar zu machen. Aber gerade wenn es den Leuten um sowas geht, sind sie gar nicht so sehr aufnahmsfähig. Da geht es um ihre Existenz, da wollen sie gar nicht. Die wissen, dass Kapitalismus scheiße ist, aber was sie am Kapitalismus scheiße finden, das ist oft gar nicht das, worauf es wirklich ankommt. Ja.
Aber wenn man denen verklickern könnte, dass das andere eigentlich ihre Existenz.
Bitte?
Wenn man denen vermitteln könnte, dass das andere eigentlich ihre Existenz garantiert, nicht nur garantiert, sondern optimiert, ja.
Naja. Erst einmal müssen sie einmal überzeugt sein, dass das wirklich eine bessere Alternative ist, weil viele Leute meinen, Kapitalismus ist eh nicht so schlecht, er ist nur die Politiker sind so schlecht, die können das nicht richtig leiten, oder die Unternehmer sind so korrupt oder so gierig. Und im Großen und Ganzen ist eigentlich der Kapitalismus das, eh das Gegebene, wie soll es denn anders gehen? Das ist eigentlich die hinlängliche Meinung. Und das den Leuten zu erzählen, dass das nur ein Schaden für sie ist eigentlich, auch wenn es, dass die Kapitalisten eigentlich nur ein Geschäft machen, dass das Schädliche ist. Und nicht, weil sie so gierig sind, sondern weil sie ihr Geschäft machen und dass sie immer durch die Finger schauen werden als Lohnarbeiter, ja, letztendlich. Und dass der Staat nicht dazu da ist, dass er sie schützt oder so, ja. Das den Leuten klar zu machen, daran arbeite ich schon seit
glaub, dass das
30 Jahren, das ist so schwer.
Ich glaube, dass es eben nicht so schwer ist. Wenn man fragt, was machst du lieber, 40 Stunden in der Woche arbeiten oder 5 Stunden, ich meine, du musst ja erklären, die sein, dass ich 40 Stunden.
Ja, aber wenn du dann sagst, wie das gehen soll, dann, und ich das erzählst, was ich euch erzählt habe, dann würde ich sagen, okay, hör mal auf, das ist ja alles, ja, das kannst du ja mit den Leuten nicht machen, so kann das ja nicht funktionieren, das geht ja nicht, ja, sagt er. Der ist einfach, also viele Leute, mit denen ich diskutiert habe, ja.
Wer würde sich entschuldigen? Ich habe mit meiner Tochter, die hat mich irgendwie gesehen oder ist zu mir dazu gestoßen, wie ich gerade im Lebensprojekt herumgeschrieben und das angeschaut habe und da und die Frage hat dann gelassen. Ja, was ist denn das? Wo ist denn das? Und ist das ein Film? Und ist das so genau? Ist das ein Projekt? Ist das real? Ist das gibt in Amerika? Das ist sozusagen ein Vorzeigeprojekt. So könnte es sein, wenn wir alle einen Strang ziehen, wenn Menschen viel Menschen sind und nicht gegeneinander und wo eben der Mensch eine große Rolle spielt, damit das gibt es, ja. Und dann sind wir gekommen auf das Österreichische und so und haben gesagt, ja, sie wird jetzt sofort, wenn wir mit deinem Kind ausgekriegt haben, auf Facebook gehen und sie wird sofort das verlinken mit Zeitgeist-Move und AT und mit Venus-Projekt und mit Franz Jahn. Also die Leute, die so gestoßen sind von Zeit zu Zeit und die ist total Feuer und Flamme, wollt ihr das tun, dann müsst ihr aufstehen, dann müsst ihr aktiven, dann müsst ihr schlafen, wollt ihr das gefoltert werden, dann die Ärmel hoch, also die war total, die war fast immer zum Halten, die war sehr. Sie war stinkend beleidigt, dass ich sie heute nicht
bekommen habe.
Ja.
Ja,
also, wenn man die Kinder, die sie kannst, wirklich mit Faxen, mit. Ja, die Alten sind zuerst nicht jetzt den Leuten beschuldigen, dass es ein Verbrecher, dass er betrügen und das ist, sondern eben das System.
Ja, das finde ich ja gut am Zeitgeistfilm, das Moving Forward, dass das im ersten Teil gut rüberkommt, dass das eigentlich. Nichts Natürliches ist jetzt, was an den Menschen liegt oder so, sondern dass das eine Struktursache ist, des Kapitalismus. Also nicht an den bösen Bankiers, sondern dass das eine Struktursache ist. Und man kann eine Gesellschaft auch anders organisieren. Also sollte das nicht gelingen. Und das ist der zweite Teil, wobei beim zweiten Teil eben schon mal Kritik, ich habe es eh geschrieben, habe aber. Immerhin, also den ersten Teil war ja ausgezeichnet, dass man das vielen Leuten zeigt, auch in Schulen und so weiter.
Kann man kurz was dazu sagen, also als alle, die als Aktive im österreichischen Zeitgeist-Movement kennen, sehen die Alternative eigentlich genauso wie du. Also mit fast keiner Abweichung. Also nur zur Info, also der Film repräsentiert nicht unbedingt unsere Ansichten.
Kann man das denn auch festsetzen? Klar ist, dass wir von A nach B kommen wollen. Und wir haben die richtigen Köpfe und werden es gehen und noch dazulernen und neue
Möglichkeiten. Also, was ich gut finde, ist diese, dass ihr also mit Medien arbeitet und in die Öffentlichkeit geht und das auch präsentiert mit Filmen und so. Also ich habe als Kritik geschrieben, wieso man hätte auch einen Folder machen können und das zusammenschreiben können, was im ersten Teil läuft, weil der Film ist ja, da kommen nichts wie Standpunkte vor, die, also, oder Argumente vor. Nicht? Wieso muss man das als Film machen? Ja? Man kann da darüber auch ein Buch machen und das so verteilen, nicht? Aber ich halte mittlerweile den Film gar nicht so schlecht, weil offensichtlich interessiert es Leute mehr, ein Filmmedium wirklich ein Buch in die Hand zu nehmen und sich da durchzuarbeiten oder irgendwas. Das ist das ist rausgekommen Ende 2005.
Weil ich finde, das deckt sich eigentlich total mit einer ressourcenbasierten Wirtschaft. Also bis auf jetzt dieses Belohnungssystem finde ich das 1:1 in der Zeitgeistbewegung. Ja.
Ich meine, eine Frage hätte ich noch bezüglich Planwirtschaft, weil also ich persönlich habe bei unserer Alternative, die eigentlich eh fast berufsabdeckend gleich ist, eine leicht andere Idee. Und da wollte ich fragen, inwiefern die Planwirtschaft jetzt besser war, als wenn man das als Netzwerk macht, wo jeder Knotenpunkt, jeder Produzent, jeder Konsument, jeder, was dazwischen steht, der was raffiniert oder was transportiert und so, einfach sich selbst mit seinem Input und seinem Output verwaltet, weil man es weiß ja heute auch jedes Geschäft von der Inventurlisten, weiß wie viel brauche ich nächste Woche, bestellt dementsprechend viel, der das liefert, kriegt die Bestellung einer, weiß darauf hingehend, wie viel muss er produzieren und so. Und war das nicht dynamischer und also nicht, warum zentral plant und warum nicht so?
Naja, zentral, das ist ja nicht gesagt, dass jetzt die Zentrale oder so,
ja, stimmt,
das ist außer, wo spricht. Bei der Planung der Olympischen Spiele gibt es auch eine Planungszentrale, wo alles zusammenbleibt. Wo spricht gegen Zentrale, es wird immer wieder mit Herrschaft und so weiter. So genauso das Schimpf für Bürokratie. Ne? Ein Bürokrat ist ein Schimpfwort, insofern, was wirft man dem vor? Das ist ja, der verwaltet alles von einem Büro aus. Ja? Die Macht geht vom Büro aus. Das ist nicht die Macht geht nicht vom Büro, das ist nicht das Büro, dass irgendwo was zusammenrennt und irgendjemand was zusammenstellt, nicht draußen, sondern in einem Büro. Das ist nicht, da kann man nicht von Herrschaft reden. Ja? Das ist einfach ein komischer Vorwurf. Ne? Ja, und das wird nicht mehr oder weniger Bürokratie verursachen, wie so manches andere Projekt. Ja, einfach, ich stelle mir immer vor, wenn es wirklich irgendwas, denk nur, du willst herstellen Computer. Ja? Was brauchst du dazu? Erst einmal die Entwicklung die geistigen Geschichten, den geistigen Input. Und dann brauchst du vor allem gewisse Rohstoffe dazu. Ja? Und wenn du das jetzt, wie du das jetzt in die Wege leitest, dass du zum richtigen Zeitpunkt das kriegst, ja? Und dann das zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Arbeitseinsatz auch dann umgesetzt wird und daraus ein Computer wird, ja, wo du verschiedenste Sachen dann aus verschiedensten arbeitsteiligen Produktionen kriegst. Wenn das dezentral so geht, ist mir auch recht. Nur denk an gewisse Sachen, die einfach schnell erstellt werden müssen, beziehungsweise wo es auf eine gute Logistik, gute schnelle Fertigung bzw. Planung gibt. Also gewisse Sachen müssen halt, Lebensmittel kann ich jetzt nicht warten da und dort, wann das fertig ist, sondern das muss halt, damit alles klappt, muss das vorweg schon sein, das wird zu dem und dem Zeitpunkt fertig, das kann ich dann ernten, da kriege ich so viele Mengen und das muss dann verarbeitet werden, gleich, dass es frisch ist und dann gleich ausgeliefert werden oder so. Da, das muss schon großräumig geplant werden, nicht so, die braucht jetzt das und das. Ja. Das muss.
Das passiert ja heute eigentlich auch, weil sonst wird es ja auch, also ich will nicht sagen, dass das System heute funktioniert, aber der Aspekt funktioniert ja zumindest in unserem Teil der Welt, dass halt immer für die Leute, die in den Supermarkt gehen, die meiste Zeit das da ist, was sie sich kaufen wollen.
Ja, aber es steckt auch Planung dahinter. Das ist halt kapitalistisch geplant. Aber die Rohstoffkonzerne, die Lebensmittelkonzerne, die planen schon auch. Ja. Wo kriege ich wann was her und wann kriege ich das auf den Markt? Wie produziere ich das und wann kriege ich das auf den Markt? Und so weiter. Nicht? Ja.
Also ich habe nur gemeint, das muss wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwie ein großer Plan, der irgendwo zentral liegt, sein, oder sondern
schon bedürfnismäßig. Es muss funktionieren. Mhm. Ja. Dass nicht irgendwo der einen Ecken oder anderen Ecken dann zu wenig, zu viel da ist, oder dass man da zu wenig Arbeitskräfte tut, zu wenig, da muss man wieder hin und her. Bei der und das und hin und her schieben und dann geht es nicht raus. Also ist heutzutage mit Computertechnik, was man da alles planen kann, also Weltraumflüge und alles bis ins letzte Detail, wieso sollte das nicht gelingen, also das auch großräumig zusammenzuführen. Das ist ja kein Nachteil. Hat nichts mit zentraler Herrschaft zu tun.
Das ist eine Verwechslung. Es geht mehr um die Dynamik eigentlich, dass man dann sagen kann, es reguliert sich einfach nach und kommt.
Das kann man sich ja überlegen, wie es am besten funktioniert heute.
Das Feedback automatisch gibt und nicht jemand sozusagen die Karte irgendwo reinstecken muss und dann erst Feedback geben muss.
Das heißt einfach das, was die Leute holen aus dem Geschäft,
hat das Feedback geben. Das System, okay, da haben wir so eine Prognose, die dann nicht so ähnlich wieder ausfallen muss.
Aber da kann es ja wieder passieren, dass dann fix mit Tomaten der Kuchen produziert werden, jetzt dann keiner kaufen im
Schiff. Ja gut.
Ja, warum soll jetzt plötzlich keiner kaufen? Du hast ja dann Statistiken, die sie
heute existieren. Manchmal wird es vielleicht
mit der Ampel-Effekt sein,
aber zwei Wochen auf den
Genau. Nur weil es nicht kaufen kann.
Aber dann werden das, was zu viel gibt, wird bestimmt nicht vernichtet oder eingestreift werden.
Sie verarbeiten das halt zu irgendwas, zu Ketchup oder so.
Wir tun in Wien zum Beispiel täglich so viel Brot vernichten, dass man auch Graz versorgt.
Ja.
Dann wie würde ich sowas. Na gut, ich schmeiße 15 Kilo weg, aber keine LKW-Ladungen.
Ich sage, es ist keine Magelwirtschaft. Was da täglich vernichtet wird im Norden an Lebensmitteln, da könnten die Hungerleiden da hätten ausgesorgt. Ne?
Mit dem, was wir wegschmeißen, können wir die dritte Welt dreimal versorgen. Also,
was berührt die Menschen? Also ich war letztens geschaut, wie die Japan-Geschichte aktuell war und da waren von den Grünen irgendwie organisiert, Anti-Dunker, Klima, Parlament und so. Und dann dachte ich, ich bin kein dämlicher Mensch, wie mir ist das so unangenehm in der Stimmung. Aber man dachte, okay, das wird sich ein riesen Lichter mehr und die ganze Ring sperrt und ich weiß nicht was. Und dann waren da 150, 200 Leute und dann gedacht, okay, was berührt den Wiener noch, was berührt die Menschen oder wo geht man außer Haus und macht irgendwas? Also wenn sowas niemandem mehr irgendwie was angeht, dann weiß ich nicht, was muss ich machen, um jemanden zu motivieren und sagen, hey, steh auf, sprich für das, was du eigentlich leben willst oder nicht leben willst.
Ich glaube, ein großes Hindernis ist das, was du vorher schon angesprochen hast, irgendwie diese Strohmann-Argumente immer. Alle anderen würden das sicher nicht machen und sagen, vielleicht müssen wir uns auf das mal konzentrieren und die Leute sagen, dass sie nicht allein sind und sehr viel das schon so sehen und nicht alle anderen dann die Problemfälle waren, die dann nicht funktionieren.
Nein. Ja, also es ist schwierig. Ich gebe da recht, die Leute lassen sich erstens relativ viel gefallen. Und die Geduld. Deshalb erstaunt das irgendwas in Griechenland ist passiert. Also, das sind ja wirklich so massive Einschnitte, wo die sagt, das reicht ja nicht einmal zum Überleben. Also die stehen, soweit ich das mitgekriegt habe, manche wirklich vor nichts. Ja. Also die haben wirklich die Existenz, also die, da ist die Existenz am Spiel. Ja?
Werden Sie die auch vielleicht in Europa, wenn es wieder Auswanderer gibt? Nehme ich einmal an, dass viele einfach sagen, ja, Europa, EU ist eine freie Arbeitswahl, Ich gehe nach Deutschland oder nach Spanien.
Nein, aber ja, die meisten, wenn jetzt zurückkommen, ja, entweder durch die Sprachbarriere oder die finanzielle Barriere überhaupt nicht. Ja, du brauchst den Bürger, dass du in Wien anfängst. Ja,
ja, schon klar.
Also, du brauchst den Startkapital, ne? Und was ne, die immer abgesehen davon, auch ja von manchen anderen Bereichen abgesehen, was mit Englisch relativ gut durchkommst, aber so eine Everyday-Jobs und so weiter, musst du die Sprache des Landes beherrschen, ja, in einer Form wie auch immer, ja, dass du dann Erfolg hast.
Ja. Also die Wirtschaftsflüchtlinge aus Griechenland
wird es nicht geben?
Wird es wahrscheinlich nicht geben, weil
also ich bin nur in die andere Lage, weil
ja, es haben viele Leute, die interviewt man und gesagt, ich muss eigentlich raus aus Griechenland, aber vielleicht gibt es keine Chance mehr. Aber die Frage ist, wo sie woanders bei der Sprache oder Qualifikation oder so, die werden ja auch mit offenen Armen empfangen.
Ja, toll, das sind die gut ausgebildeten, die
gut ausgebildet worden würde. Das sind vielleicht schon längst weg, ich weiß es nicht. Also, was ist mit den Staatsbediensteten, die da jetzt freigesetzt werden? Die
mit dem 30 okay steht.
Vielleicht.
Und die sind auch die auf der Straße stehen jetzt in Spanien, die ihre alten Privilegien nicht aufgeben wollen. Obwohl zumindest gestern im Fernsehen gehört. Die
Jungen wissen
ganz genau, dass man nicht über seine Völker leben darf und dass man dann nicht
mehr. Es werden soziale Verwerfungen in Europa und in der ganzen Welt weiterhin vorkommen. Europa verschärft in den nächsten Jahren. Aber daraus sozusagen jetzt eine sozusagen eine Revolution anzuzetteln und sagen, jetzt macht es wirklich Schluss und wir können das auch anders aufziehen. Ja, das ist eine harte Arbeit und wie gesagt, man kann nur Leuten aufmerksam machen, wie der Kapitalismus funktioniert und wenn es dann wieder eine ruhige Zeit gibt, dass das nur die Vorbereitung ist, wieder für eine Krise, also dass sich Kapitalismus nicht jetzt krisenfrei gibt, dass sie ständig in ihrer Existenz bedroht sein werden. Ja? Und wenn sie was anderes wollen, dann müssen sie das ganze Werke abschaffen. Ja? Wie man das macht mit Filmen, indem man sich vor Betriebe hinstellt, bin ich auch schon gestanden. Also, Leute da Zettel verteilt, das ist halt schwierig.
Nein, es ist so immer, wenn man so nachdenkt, wenn man ich wollte so Projekte erarbeiten, da gibt es halt, okay, wenn man wirklich so etwas machen wollen, ja, eben so Open Source mäßig, dass man das macht, ne, da habe ich mir einmal gestellt, naja, schauen wir mal nach, ob so etwas überhaupt schon gibt oder was es überhaupt gibt, ja. Open Source mäßig, ja, und das hat sich ja ausgestellt, ja, es gibt einiges, ja, es gibt eine eigene Linux-Distribution sogar, das nennt sich CAE Linux, ja, und das ist speziell für Engineering ausgesetzt, da sind sämtliche 3D-Tools und so weiter bereits beinhaltet. Und das braucht man nur installieren und man kann schon drauf arbeiten. Also es ist Open Source und ist for free. Ja. Aber dann habe ich angeschaut, was mich sehr fasziniert hat, das ist das Salome. Ja. Das wird von eigentlich zwar Hauptbetrieben oder Organisationen gemacht, der Ansicht ist so der AKW-Betreiber in Frankreich, ja, und der andere ist so für so Solarzellen und Windenergiebetreiber. Das sind die zwei, die die meisten Entwicklungsprojekte zur Verfügung stellen. Es sind 20. Das Projekt hat angefangen 2002. Und jetzt sind es bei der Version 5, 6 oder 5. Aber es funktioniert nicht so wie zum Beispiel Autodesk oder ein anderes kompliziertes Kartenprogramm. Das müsste man schliffen an der Oberfläche. Aber es gibt es das nennt sich Product Management, Product Life Management. Das existiert schon. Da hat er Siemens seine eigene Software, die man nicht entwickelt, die haben eine Firma aufgekauft, die das entwickelt hat. Und die haben das jetzt integriert, ja, zu Siemens. Ja. Wie man das macht. Also, es existiert schon Fragmente und es existiert basically alles. Ja. Was wir brauchen, um eben auf Open Source Hardware herzustellen. Und das kann man jetzt machen, ohne dass man jetzt gleich sofort den Kapitalismus aus dem Fenster wirft, ja, weil das aus dem Wirklich schon nicht funktioniert. Ja. Sondern das kann man jetzt anfangen, jetzt parallel laufen zu lassen. Ja. Genauso wie jetzt Open Source Software gegenüber proprietäre Software von Microsoft Windows und was die anderen existiert.
Ja.
Und irgendwann mal wird einmal ein Tipping Point sozusagen, ein Punkt erreicht werden, wo das dann in die Richtung, dass man eben mit Charles Open Source und so weiter macht. Das geht wirklich
sinnvoll. Das soll man nicht machen, das ist eine durchaus begrüßenswerte Alternative, diese Open Source Geschichte. Aber es ist jetzt nicht als wirklich gangbarer Weg jetzt für eine alternative Gesellschaft. Ja. Das ist vielleicht Initiativen setzen dadurch, aber ich befürchte, dass es nicht hinausgeht über diese Initiative, weil es einfach sich auf einen bestimmten Bereich beschränkt, wo das tatsächlich möglich ist, dass da frei zugearbeitet wird und frei zugeteilt wird, dass jeder nehmen kann, jeder zuarbeitet und jeder nehmen kann daraus. Ja. Das ist bei diesem geistigen Produkt möglich. Ja. Aber wenn du es umlegst, alleine auf die Produktion des Computers selber und was dazu alles notwendig ist, da hapert es dann schon. Ja. Bei der Software ist das kein Problem. Ja.
Ist ja nicht das Problem, was bei Hardware, weil es wird ja schon gemacht, ja, ist ja, ich meine, die Zielrichtung ist, okay, Siemens macht es als Profit machen wollen, die machen das nicht, aber damit wir mal schnelle Züge haben oder sonst irgendwas, ja, weil die Profit machen wollen, ja. Aber wenn man den Profitmechanismus aushält, ja. Dann werden sie sicherlich das Ganze auch freiwillig und Open Source Basis weiterhin machen.
Vielleicht eine andere Idee. Es wäre auch gut, dass man mal die Open Source Leute mehr integriert, auch in die Zeitgeistgeschichte und sagt, bei der nächsten Firefox Update, dass dann eine Riesenwerbung einfach für so eine Idee einfach kommt. Weil es eben sehr viele noch Menschen schon nutzen, aber dass man das einfach als Kommunikationsfilter noch mal sagt. Das wäre doch geil. Also anders statt hier. Fuchs, keine Ahnung, Zeitgeistbuchung
oder
was auch immer.
Oder am Sunday beim Google.
Statt der Google Zeitgeist, Heide und Deine und Fuchs
drüber. Danke für deinen Vortrag.
Danke.